Ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Die Karibik. Ein Urlaubsparadies. Aber einst war diese Gegend eine Hochburg für Ausgestoßene, Diebe und Mörder. Eine wilde Rasse, die vor Hunderten von Jahren verschwunden ist. Aber was wäre, wenn es Überlebende gäbe? Und was, wenn sie ihre Existenz vor der Außenwelt geheim halten? Was wäre, wenn das jemand entdeckt? Freibeuter des Todes. Auf ihrer Insel hat die Zivilisation, wie wir sie kennen, bizarre Formen angenommen.
Wer seid ihr? Ich meine, wer seid ihr alle? Seid ihr eine Art religiöse Sekte oder was?
Wenn ich gewollt hätte, dass ich dich treffe, hätte ich dich getroffen.
Wie kannst du so mit deinem Vater reden?
Sie sind nicht mein Vater.
Hör auf mit dem faulen Zauber!
Feuer!
Piraten? Ich weiß, es klingt verrückt, aber sie sollten mir besser glauben.
Alle, die die Insel der Freibeuter des Todes entdeckt haben, wurden nie mehr wiedergesehen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bahnhofskinos. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Winkerman höchstpersönlich, Daniel.
Arrrr. Dachte, ich mach mal hier International Speak Like a Pirate Day.
Ja, das ist ein Hai in deiner Hose, da freust du dich so, mich zu sehen.
Ja, Hauptsache sind keine Bienen.
Ja. Ich musste tatsächlich, ich habe die Szene zurückgespult in The Wicker Man, die ich gerade dabei zitiere, und einfach nur um zu gucken, ob ich zu blöd war, aber ich glaube, der Film ist zu blöd. Wir erfahren ja wirklich nicht, was in diesem Sack drin ist, oder?
Doch.
Ja?
Ja, ja. Also auch in dem Sack.
In dem Sack
ist das nicht tatsächlich. Nee, das ist wahr. Stimmt, nee, in dem anderen Sack. Ja. Egal. ich hatte Spaß. Ich hatte einen Heidenspaß sozusagen diese Woche, also im wahrsten Sinne des Wortes. Also ganz, ganz ehrlich, ich muss ja sagen, wir hatten ja jetzt letztens Michael Caine zitiert mit, dass The Island eben angeblich einer seiner schlechtesten Filme sei. Vermutlich falsch zitiert, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ich habe gelesen, er redet nur einfach nicht darüber. Er hat nichts Böses gesagt. Über Jaws 4 sagte er, ich habe Jaws 4 nicht gesehen. Alle sagen mir, es sei ein schlechter Film.
Ja.
Aber ich habe das Haus gesehen, das Jaws 4 finanziert hat. Und es ist wunderschön.
Ja. Ja, was auch eine sehr gute Aussage ist, wohlgemerkt. Ja. Aber The Island, das ist der erste, über den wir reden heute, zu Deutsch Freibeuter des Todes?
Todes,
ja. Genau. Also nochmal, also ich fand den richtig klasse. Ich hab da richtig Spaß gehabt, aber volle Lotte. Und zum Zweiten reden wir, wie wir glaube ich auch schon angedeutet haben, über The Wicker Man, und zwar die 2006er Fassung mit Nicolas Cage, dem menschgewordenen Meme.
Ja.
Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich fand den nicht so halb so scheiße, wie die Memes mich hätten denken lassen. Ich weiß nicht, ob ich ihn gut fand. Also zumindest fand ich ihn nicht, so viel kann ich glaube ich schon mal jetzt verraten, ich fand ihn nicht wirklich gruselig oder spannend oder so bedeutsam wie das Original, über das wir vor vielen Jahren geredet haben. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass der Film so viel Häme, weil ich glaube es ist nicht, dass Hass ist, aber Häme verdient hat, wie sagen wir mal die Memes vermuten ließen. Und vielleicht können wir darüber nachher auch nochmal reden.
Sicher.
Das, denke ich mal, wird sicherlich ein Thema werden.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass 99% der Menschen, die, nicht die Bienen, GIFs so teilen in ihren sozialen Plattformen, diesen Film überhaupt gesehen haben.
Korrekt.
Also ich weiß, wie habe ich den Satz angefangen? Egal. Menschen teilen sowas in Unkenntnis des Films, den sie da zitieren. Man muss ja dazu sagen, dass sogar diese gerade zitierte Bienenszene noch nicht mal in der Kinofassung enthalten
war. Korrekt, ja. Ich musste sie mir auch nochmal extra auf YouTube angucken, weil in der Version, die ich gesehen habe, war sie nicht drin.
Ich glaube, das ist aber auch der einzige Unterschied zwischen der unrated DVD- und Blu-ray-Fassung der Kinofassung. Ach nein, der Epilog fehlt auch. Aber dazu später mehr.
Der Epilog fehlt in der Langfassung?
Ja, tatsächlich.
Ach was.
Ja, ja. Kein James Franco.
Schade, gerade über den habe ich mich so gefreut.
Nein. Es ist merkwürdig, ne? Weil ich meine, 2007 war jetzt James Franco nicht James Franco, der er heute ist, beziehungsweise nein, der er mal war und jetzt ja, er auch mittlerweile eben auch nicht mehr ist, weil mittlerweile ja, ist er auch so ein bisschen in Verruf geraten. In der aber Tat, ja. Er war ja schon der Spider-Man James Franco, also man kannte ihn durchaus. Und dann irgendwie so die Entscheidung zu fällen, weiß nicht, 2008, als die DVD dann oder Blu-ray rauskam, ja, nee, wir schneiden mal so mit unserem größten oder bedeutsamsten Gastauftritt daraus.
Korrekt, und ich meine, neben ihm ist ja auch noch Jason Ritter, der Sohn von John Ritter. Ja.
Sein Claim to Fame. Er ist der Sohn von John Ritter.
Nun ja.
Ja, so ist das eben. So läuft's. Ja, ich
also bin froh, dass immerhin hat er Gravity Falls gemacht. Das ist ja noch nicht,
richtig,
nicht, ja, nicht unbekannt.
Nicht unbedeutend, ja. Ich bin auf jeden Fall enthusiasmiert. Nicht aufgrund der beiden Filme, sondern aufgrund der Tatsache, dass du offensichtlich enthusiasmierter in Bezug auf die beiden Filme bist, über ja, die wir heute sprechen. Denn ich fand sie beide nicht so gut.
Okay.
Ich fand sie jetzt auch nicht richtig schlecht, ja, aber vielleicht hatte ich bei, also ich gebe gleich offen zu Beginn, bei Wicker Man habe ich mir Schlechteres fast erhofft. Ja. Weil ich dachte, das ist irgendwie ab so eine fast transzendentale Filmerfahrung.
Ja.
Die mich so in Abgrund der absoluten Hölle qualitativ seit ich irgendwie mitreißt und irgendwie
ja, du stehst verschlingt. Ja,
aber dann dachte ich mir, nee, dafür ist der Film doch gut, zu gut.
Ja,
und Freibeuter des Todes, ich habe Scheiße erzählt. Ich habe den bereits gesehen und anscheinend komplett vergessen. Ich aktivierte wieder mal mein Letterboxd-Kino-Tagebuch,
ja,
Film-Tagebuch und stellte fest, ich habe bereits einen Eintrag für diesen Film von Anfang 2015, also vor knapp 10 Jahren, habe ich den schon gesehen.
Ja.
Und schrieb sowas wie die langweilige Variante der Goonies. Und das war auch ungefähr so mein Empfinden diesmal.
Das ist aber hart.
Ja.
Und ich glaube auch ehrlicherweise nicht ganz korrekt.
Ich habe ihm aber 2,5 von 5 Sternen gegeben.
Ja, aber du kennst meinen Lieblingsspruch, nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich. Also wobei, sagen wir mal, wenn ich denn wollte und ich glaube, ich möchte, kann man sich mit der Aussage durchaus auf einer bestimmten Ebene arrangieren. Also ich kann das, meine ich. Ich finde tatsächlich, der Abenteueraspekt des Films ist erstaunlich hoch.
Mhm.
Dafür, also der Abenteuer-Genre-Aspekt.
Ja.
So. Ist erstaunlich hoch dafür, dass er eigentlich, naja, ich glaube, zum absoluten Großteil demontieren möchte und eben nicht feiert, im Gegensatz zu den Goonies. Ne? Die Goonies feiern halt natürlich ihre Vorgänger und worauf sie sich beziehen und was da eben alles so passiert und sagen wir mal so diese kindliche Faszination von eben Labyrinthen, Piraten und Fallen, die umgangen werden müssen und all diese ganzen Geschichten, Gangster, die einen verfolgen, bla bla bla. Das feiert eben die Goonies ohne Ende.
Ja.
Und der Film hier tut das halt nun mal gerade gar nicht, also überhaupt gar nicht, mit Ausnahme von der Tonspur von Ennio Morricone. Und das empfinde ich ja schon wieder als transgressiv und fand ich als eine ganz, ganz hervorragende Idee. Aber für die 95% da draußen, die den Film nicht gesehen haben, magst du mal kurz erzählen, worum es da eigentlich geht?
Sehr, sehr gerne. Und ich möchte darum bitten, ausdrücklich jetzt nicht zu viel Gewicht in jedweder Hinsicht auf diese sehr, sehr kurze Edgelord-Kurzkritik zu legen, weil das stammt aus der Zeit, als ich ungefähr 500 Filme pro Jahr geguckt habe und einfach dachte, ich muss zu jedem Film irgendeinen schlauen Kommentar machen. Und mittlerweile spare ich mir das auch. Also es gibt Filme wie The Island, zu dem ich glaube, ich damals hätte einfach gar nichts sagen sollen und dachte, ja, aber irgendwas Smart-Assiges muss ich jetzt noch schreiben. Und das ist 10 Jahre her. Ich bin jetzt ein anderer Mensch, möchte ich nicht behaupten, aber ich würde es nicht wieder tun. So. Und diesmal habe ich mir Gedanken gemacht. Aber ja, du hast ja vollkommen recht. Die meisten Menschen haben ihn nicht gesehen, damals wie heute. Ein Film, der zumindest auf dem Papier klingt, nach einer großen Produktion, das eben auch war. Ja. Irgendwie nach dem Roman von Peter Benchley, dessen Jaws, der weiße Hai, natürlich mit mega großem Erfolg verfilmt wurde von Spielberg kurz zuvor. Das Riff, auch nach seiner Romanvorlage, glaube ich, auch so mittelgroßer Erfolg. Und man war natürlich in der Zeit unglaublich heiß darauf, wie es dann, weiß ich nicht, 10, 15 Jahre später mit Michael Crichton und John Grisham der Fall war, einfach alles zu verfilmen und eben Stephen King, was der Mann irgendwann geschrieben hat. Und dann kam eben 79 das Buch raus und Freibeuter des Todes, The Island, und ein Jahr später schon war der Film gedreht und produziert von Michael Ritchie. Nach einem Drehbuch ebenfalls von Peter Benchley, der auch die Romanvorlage geschrieben hat, vertont von Ennio Morricone, große Studioproduktion mit Michael Caine in der Hauptrolle und in weiteren Rollen, David Warner, Angela Punch, McGregor und Dudley Sutton sollte man vielleicht auch
erwähnen. Und erstaunlich viele Gesichtsbekannte,
ja,
deren Namen ich ehrlicherweise nicht ihren Rollen zuordnen konnte, aber wirklich so viele Charaktergesichter eben als Piraten, bei denen ich jedes Mal dachte, die kenne ich doch irgendwo, ja.
Wohl wahr, die UFDB-Inhaltsangabe hat geschrieben Moonshade. Ach. Wer soll das anders sein? Und Moody schreibt, eine Strähne von verschollenen Schiffen in der Karibik bringt den Journalisten Blay Maynard, das Michael Caine, dazu, auf eine abgelegene Inselgruppe zu reisen, seinen 12-jährigen Sohn notgedrungen mit dabei. Dort nach einer Flugzeugnotlandung erstmal gestrandet. Gestrandet finden sie nicht viele Hinweise, werden dann aber beim Fischen Opfer eines Tricks von Piraten. Plötzlich befindet sich Maynard in einer abgelegenen Inselenklave. Ich weiß nicht, warum ich über das Wort jetzt gestolpert bin. Inselenklave. Ich glaube, ich wollte es Inselenklave nennen, aussprechen.
Okay, das liegt aber nicht am Moonshade.
Ja, das ist richtig. Sorry. Auf dem sich die Nachfahren von Piraten aus dem 17. Jahrhundert bis heute fortgepflanzt haben. Eine seltsam bizarre Mischung von Freibeutern, die seinen Sohn mit Hypnose eine neue Identität verschaffen und Maynard selbst als Sexsklave an die Frau eines Piraten übergeben, den er getötet hat. Während er nach einem Ausweg zur Flucht sucht, muss er miterleben, wie die Piraten ganze Schiffsbesatzung niedermetzeln, um an Beute zu kommen. Punkt, Punkt, Punkt. Cast and Crew haben wir bereits genannt. Erste Frage an dich, Daniel. Muss man diesen Film gesehen haben? Ich glaube, ich kenne die Antwort.
Nein.
Okay,
nein,
ach so, ich dachte, du sagst unbedingt.
Ich glaube nicht, dass man ihn gesehen haben muss, ehrlicherweise. Aber ich glaube, wenn man ihn gesehen hat, also ich habe ihn auf jeden Fall mit sehr viel Spaß gesehen. Find das ihm, sagen wir mal, ehrlicherweise gut genug.
Ja.
Also, du hast ja völlig recht. Ich habe von dem Film halt rein gar nichts erwartet. Eher schlechte Dinge, auch wenn ich so lese, dass eben Michael Caine irgendwie für die Razzies irgendwie nominiert war dafür und so. Und
im selben Jahr war er auch für Dress to Kill nominiert.
Ja, und
so viel zur Bedeutsamkeit der
Razzies. Absolut. Und ich habe aber echt erwartet, dass halt Michael Caine das hier irgendwie mehr oder weniger so per Telefon irgendwie einspricht und eigentlich keinen Bock hat. Und weil ganz ehrlich, die Phase gab es ja auch in seiner Karriere sehr deutlich, dass er eben aufgetaucht ist, weil man ihn noch kannte von Filmen, die 10 Jahre vorher waren und so. Mhm. Und ich meine, mittlerweile macht er das ja wieder, aber mit deutlich mehr Spaß.
Und ist in Ruhe stattgegangen, er macht jetzt keine Filme mehr.
Ja, jetzt nicht mehr, aber als er eben noch vor allem mit Nolan halt gedreht hat, habe ich immer so das Gefühl gehabt, das hat er zumindest am Anfang gemacht, weil man ihn halt noch kannte. Und dann kannte man ihn aus Nolan-Filmen und naja, aber wurscht, auf jeden Fall, also ich hab ihm wirklich nicht viel erwartet. David Warner, ich mag den Mann ja wirklich sehr, sehr gerne sehen. Ich finde ihn halt wirklich in allermeisten Sachen richtig, richtig gut. Und er war eben auch ein hochsympathischer Mensch. Ich habe ihn 2019 habe ich ihn ja kurz getroffen und mich nett mit ihm unterhalten. Also wirklich sehr, sehr freundlich und hilfsbereit ist nicht das richtige Wort, aber einfach zuvorkommend seinen Fans gegenüber und das mit seinen damals ja auch schon knapp 90 und mittlerweile ist er nicht mehr. Und aber dennoch hat er natürlich auch in der ein oder anderen Gurke gespielt.
Oh ja.
Und von daher dann eben noch mit dem Hintergrund, über den wir beim letzten Mal gesprochen haben, dass Michael Caine eben nicht darüber redet oder eben ihn nicht mag oder was auch immer. Ich kannte nur die Szene mit Michael Caine am Maschinengewehr am Ende, aber auch nur mehr so, sagen wir mal, durch Osmose, also muss irgendwo aufgetaucht sein, mal in irgendeinem Artikel oder Essay oder was auch immer, aber das Ganze drumherum kannte ich halt gar nicht. Also mir schwante Übles, ehrlicherweise, und war dann eben erstmal, oder natürlich auch mit dem Plakat, ja, das Plakat, das irgendwie aussieht wie, weiß nicht, Zombie-Piraten, die aus dem Wasser auftauchen und so und überhaupt der Spruch "This summer the most terrifying thing in the water is the island". Dann wir, ja okay, ja ich weiß, Jaws und so, aber die zugeguckten Werbefutzig, die sich das ausgedacht haben, egal was sie bekommen haben, sie waren überbezahlt. Also das ist.
Die haben den Film gesehen und wussten auch nicht, was sie damit machen sollen.
Ja, vermutlich. Aber so jedenfalls, also nee, ich hab wirklich gedacht, da kommt jetzt nichts Großes. Und dann war ich aber ehrlicherweise recht schnell auch sehr investiert, weil ich fand halt die gesamte Einführung, die ist ja recht langer und ausführlich, mit Michael Caine und seinem Journalistenboss da in New York und der ganzen Geschichte mit seinem Sohn, bis sie halt irgendwann mal dann überhaupt aufbrechen, halt diese Insel da zu besuchen, dann eben noch mit einem schnieken Flugzeugabsturz zwischendurch und all das. Also der Film braucht halt doch relativ lang, bis er da irgendwann mal ankommt, wo er vermeintlich ankommen will. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war halt zu dem Zeitpunkt hoch interessiert daran, wie diese Figuren mit ihren komischen Situationen umgehen und wohin das alles führen soll, dass mich das halt überhaupt nicht gestört hat. Ich fand, Michael Caine macht seine Sache ganz hervorragend. Sein Sohn, ich dachte halt irgendwie, also hier Justin, gespielt halt von Jeffrey Frank, offenkundig in seiner einzigen Rolle oder so. Mhm. Ich dachte aber bei mir, oh, was für ein Arschlochkind.
Also, natürlich, ja.
Ich fand den halt wirklich, wirklich widerwärtig. Ich dachte so bei mir, warum macht man denn das? Zumal Michael Caines Figur eben auch nicht unbedingt wie der allerliebevollste Vater wirkt, sondern alles in allem eher etwas überfordert mit der ganzen Situation und leicht genervt, weil er eigentlich was anderes vorhat. Aber dass das dann letztendlich genau der Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte ist, das fand ich dann wiederum ganz cool, die Piraten, auf die sie dann später treffen, das Arschloch im Kind halt richtig rauslassen. Mhm. Und Michael Caine halt mehr oder weniger versucht, das Richtige zu tun, aber irgendwie trotzdem nicht mit seinem Sohn so richtig zusammenkommt. Ich fand das alles eine ganz, ganz interessante Herangehensweise, die mich halt sehr, sehr bei der Stange gehalten hat. Mhm. Und dieser ganze, sagen wir, der Hauptplot, also wenn wir dann irgendwann mal da angekommen sind, ich halte jetzt auch gleich erstmal wieder die Klappe, ich fand den so absurd und so weird halt irgendwie und ich fand das einfach hochfaszinierend, also wirklich hochfaszinierend, wie diese Menschen da alle Piraten spielen und eben auch mit so einem komischen Patois reden und so. Mhm. Ohne das, ich meine, wir erfahren ja ganz, tatsächlich erst gegen Ende, also so in den letzten 20, 30 Minuten, erfahren wir überhaupt, warum eben diese Kolonie von Piraten so ist, wie sie ist. Bis dahin habe ich echt gedacht, sind die irgendwie ausgebrochen oder was ist mit denen? Warum sind die so komisch? Warum ist das im Prinzip so eine Art Cosplayer-Rollenspieler-LARP-Gruppe da, die das offenkundig zu weit getrieben haben. Also nochmal, ich wollte halt wirklich irgendwann dringend wissen, was da passiert und all das, und deswegen hat mich der Film auch wirklich nicht gelangweilt. Kein Stück.
Tatsächlich, okay. Ja. Kann ich nicht von mir behaupten. Ich finde ihn phasenweise schon langweilig. Aber stellenweise auch gar nicht, sondern hochgradig fasziniert. Und ich muss sagen, er hat wirklich 5, 6, 7 denkwürdige Szenen zu bieten. Deswegen würde ich jetzt auch zwar in der Summe sagen, wird man mir die Knarre an die Brust halten und sagen, gibt dem Ganzen eine Schulnote, wahrscheinlich sagen 3, 3- oder so. Aber das soll nicht heißen, dass der Film durchschnittlich ist in meinen Augen, sondern dass er tatsächlich einfach dass für mich ungefähr die Waage hält zwischen vollkommen missglückten Regie und Skripteinfällen. Und dann eben auch wieder Momente, die ich tatsächlich unglaublich spannend und interessant finde, also Ideen, die ich spannend finde. Das, was du jetzt gerade so auch nochmal rekapituliert hast, das ganze Setting, die Prämisse des Films, finde ich extrem reizvoll. Mhm. Und ich glaube, man hätte daraus einen wirklich guten Film machen können, wenn man eben einfach ein bisschen mehr investiert wäre in die Psychologie aller Beteiligten. Aber der Film bleibt eben immer extrem an der Oberfläche und finde ich brilliert für mich hauptsächlich in seinen Schockmomenten. Die sind tatsächlich relativ gut. Da gibt es einige durchaus verstörende Szenen, und ich meine jetzt nicht nur die Gewaltakte, die man da sieht, die teilweise sehr, sehr explizit sind, sondern eben auch diese auch wirklich szenenreinen Terrors psychologischer Natur, wenn eben zum Beispiel bei diese Gerichtsverhandlung, der sich da Michael Caine stellen muss, ist ja regelrecht Kafkaesque. Also furchtbar schlimm, quasi angeklagt für etwas zu sein, von dem man eigentlich gar nicht weiß, was es ist. Ja. Und dann eben auch noch Ankläger zu haben, die komplette Psychopathen sind, offensichtlich. Ja. Ja. Also das ist echt unglaublich spannend und tatsächlich authentisch beängstigend. Aber dann sagt der Film wieder zwischendurch, naja, eigentlich wollen wir doch auch so ein bisschen Abenteuerfilm sein. Und ich finde gerade diese Episödchen, bis sie dann auf der Insel angelangt sind, mit diesem Flugzeugabsturz und diesem ganzen Travelogue-Aspekt und dann irgendwie doch von dem Inselpolizisten da aufgehalten werden wollen und so weiter und so fort. Ich fand die relativ mühsam, genau wie überhaupt dieses ganze, also alles, was so in Richtung Abenteuerfilm ging, dann auch noch mit diesem schunkeligen Piratenklassiker Swashbuckler-Score von Ennio Morricone unterlegt, der offenbar irgendwie nicht wusste, welchen Film er hier vertont, ob das jetzt ein Horrorfilm ist oder ein Abenteuerfilm. Er hat einen Abenteuerfilm vertont und dafür ist der Score gut. Aber ich dachte immer wieder, das ist doch eigentlich reiner Terror, sollte das hier sein.
Ja.
Und es für meinen Geschmack verfiel er zu oft in diese Tonalität zurück, so, ja, wir erleben hier ein berauschendes, aufbrausendes Abenteuer und olé, Seid alle dabei. Ja, und da, es wird mir zu flapsig dann auch. Also das ist, ich habe das Gefühl, viele der Beteiligten wussten nicht genau, was sie hier machen, und in der Summe ergibt das für mich einfach keinen runden Film. Was nicht heißen soll, dass, um den Punkt nochmal zu machen, es sich wirklich ein halbes Dutzend Momente gibt, die ich wirklich stark finde.
Ich glaube, du bist da zumindest aus meiner Perspektive ein bisschen zu schwarz-weiß. Weil ich glaube, der Film funktioniert für mich vor allem in den Zwischentönen. Weil ich nämlich denke, nehmen wir mal den Prolog kurz zur Seite.
Ja.
Zumindest, weil ich glaube, der ist tatsächlich sehr anders als der Rest des Films. Wenn wir uns einfach nur angucken, Michael Caine auf der Insel mit Piraten. Mit Prolog
meinst du die Reise zur Insel? Also, aber nicht die Szene mit dieser Gruppe von Herren auf dem Boot, die da überfallen
genau, werden. Ich meine jetzt tatsächlich, wenn wir uns einfach nur mal angucken, was macht der Film mit Michael Caine auf der Insel, mit diesen 17. Jahrhundert Piraten im 20. Jahrhundert, angeführt von David Warner. Mit Charakteren, die teilweise reden wie Long John Silver, teilweise in Spanisch, Deutsch, Französisch, Englisch miteinander vermischten. Deswegen sagte ich ja Patois, also so ein komischer Sprachmischmasch, den sie da reden. Wohl dem, der mehrere Sprachen kann, denke ich. auf jeden Fall, und eben, sagen wir mal, die ganze Handlung, die den Film eben nach der ersten halben Stunde hauptsächlich bestimmt, mit Michael Caine ist halt auf dieser Insel gefangen, versucht mehrfach zu fliehen, während sein Sohn einer Gehirnwäsche unterzogen wird und sich quasi den Piraten anschließt, und er versucht halt von der Insel wegzukommen und es ihm größtenteils nicht gelingt, bis es dann irgendwann zum Schluss eben er eben in das Piratenleben reingezogen wird, wenn die eben an diesen Skona da überfallen, und später eben das Küstenwachenschiff. Wenn wir uns einfach nur mal den Teil angucken, ich glaube, dass der Film, und ich glaube auch, dass da Ennio Morricones Musik sehr, sehr clever ist. Ich glaube nicht, dass er den falschen Film gescored hat, und ich glaube nicht, dass das ein Fehler ist. Ich glaube, dass das tatsächlich sehr, sehr stark gewollt ist und eben diesen einen seltsamen Verfremdungseffekt hervorrufen soll. Denn die Piraten selber, die, wie wir dann erfahren halt, und das hat er ja Moonshade schon gesagt, im Prinzip in der so und so vierten Generation halt auf dieser Insel leben und größtenteils sich halt fernhalten von der Zivilisation. Das ist dann doch, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Thema für Montchen später. Wir müssen es erstmal gerade, glaube ich, einfach nur so akzeptieren. Aber diese Piraten, die zelebrieren ja ihr eigenes Leben, ihre Art zu leben, ihren Umstand, und denken sich eigentlich auch ehrlicherweise gar nichts Böses dabei.
Ja.
Während der Sohn eben halt voll in seinem, also voll im Prinzip in einem Abenteuerfilm ist. Der einzige in dieser Szene, also abgesehen von den Opfern auf diesem Schiff, der einzige, der damit ein Problem hat in der Szene selbst, ist Michael Caine. Und sagen wir mal, man kann natürlich überlegen, dass eben, da wir die Position von Michael Caine einnehmen über die Großteile des Films, dass der Film uns da an der Stelle ein bisschen überrumpelt, wenn er im Prinzip auch auf der Tonebene, aber auch durch die Bilder, ich finde, das passt nämlich sehr gut zusammen, im Prinzip die Perspektive wechselt und uns sagt, dass für die Beteiligten, mit Ausnahme von Michael Caine, ist dies ein Abenteuerfilm. Das ist eben das freie Piratenleben und die Swashbuckling Heroen hier. Dass wir als Publikum halt sagen, um Gottes Willen, was machen diese Menschen dort? Und die armen Urlauber, die da gerade von 300 Jahre alten Säbeln durchbohrt werden oder irgendwelche, vermutlich eher einer Bleivergiftung sterben, weil sie von irgendeiner Kanonenkugel getroffen werden. Oder sowas. Und dann eben natürlich die gewalttätigen Bilder, die wir eben dazu auch haben. Für mich entsteht halt ein ganz, ganz, ganz starker Verfremdungseffekt, der eben mir zeigt, dass hier unterschiedliche Welten halt aufeinandertreffen. Nämlich einmal eben die der Piratennachfolger in ihrem Wahn, in ihrer Parallelrealität, wenn man so möchte. Und eben der Zivilisation, vertreten durch Michael Caine und den Leuten auf dem Schiff und uns im Publikum. Von daher fand ich das, also ich hab innerlich wirklich richtig jubiliert, als der Score von Ennio Morricone kam zu den Bildern, die wir da sahen, weil ich dachte, wow, das ist erstaunlich tatsächlich und wirklich erstaunlich gut.
Von der Art, wie du es jetzt gerade beschreibst, finde ich es ja auch komplett nachvollziehbar. Und das würde ich auch dem Film überhaupt nicht absprechen wollen, das, was du als Verfremdungseffekt beschreibst. Und wie du es beschreibst, ist ja das dann durchaus intendiert, also kalkuliert, ja. so beabsichtigt einfach. Und ich habe es beim Betrachten, jetzt beim wiederholten Betrachten, wie ich feststellen musste, als unfreiwillig unglückliche Regie- oder Inszenierungsentscheidungen gesehen. Mhm. Insofern, dass ich gedacht habe, die wissen, glaube ich, nicht, welchen Film sie machen wollen. Nicht, weil ich denke, das ist nicht zulässig. Dafür habe ich zu viele storyseitig komplett verfahrene Genrefilme gesehen. Das ist irgendwie auch durchaus okay. Sondern einfach, weil ich denke, der Film trifft an Stellen Entscheidungen, an denen ich mich bereits emotional für eine bestimmte Haltung, mit der ich dem Film gegenübertrete und seinen Figuren gegenübertrete, festgelegt habe.
Ja.
Diese, wo sie eben Richtung dieses Skonas da fahren und diese Gruppe von jungen Reisenden da überfallen. Mhm. Da haben wir eben schon wirklich die übelsten Gewaltakte gesehen.
Ja.
Diese
ja.
komplett pervertierte Gerichtsverhandlung.
Mhm.
Also die Frau, die sich da an Michael Caine als ihr Sextoy, also Beth, vergeht. Es ist wirklich komplett furchtbar.
Ja.
Diese Menschen sind komplett desolat, verkommen, krass gewalttätig und ich weiß nicht, ob es da schon, ich glaube, da gab es auch schon diesen Zeitsprung, bei dem dann plötzlich eben Justin von einer Szene auf die andere plötzlich Gehirn gewaschen ist, weil vorher ist es noch so dead und dann irgendwie gibt es offensichtlich einen Zeitsprung und dann ist er schon komplett auf der Seite der Piraten. Und dann fahren sie eben los und Ennio Morricones Score schwillt auf und und ich denke mir, ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch mitgehen kann.
Okay, nee, das kann ich tatsächlich so auf der Ebene dann noch wieder noch mehr nachvollziehen. Ich habe das übrigens nicht so sehr als Zeitsprung, das nur nebenbei erwähnt, empfunden, weil wir ja schon sehen, wie er da durch Schlafentzug so mit Streichhölzern in den Augen wie Weiland, Tom und Jerry im Prinzip halt gefoltert wird im weiteren Sinne. Und
genau, aber er ist noch gefesselt und,
genau, und
nicht geknebelt. Aber
der Schamane oder was auch immer sein mag, der hohe Priester, der, weiß ich nicht, die Gerichtbarkeit, alles in Personalunion, redet ja auf ihn halt irgendwie offenkundig stundenlang halt ein und alles. Und dann haben wir halt, dann kommt ja der Junge eine ganze Weile nicht vor und wir erfahren eigentlich erstmal eine ganze Menge von Michael Caines los und erst als er dann auf diese Melone schießen soll in Michael Caines Hand, treffen die beiden ja wieder aufeinander und da ist mittlerweile eine ganze Menge Zeit auch in dem Film vergangen, dass ich das nicht so als Zeitsprung in dem Sinne wahrgenommen habe, sondern nur als da ist tatsächlich Zeit vergangen, aber diese Zeit war jetzt nicht, also das werden jetzt nicht 3 Wochen gewesen sein, das werden vielleicht 3 oder 4 Tage gewesen sein, durchaus, ja, aber ja, ob das jetzt zu schnell war.
Das ist auch eine Szene, für dich einfach nicht bereit war in dem Moment, weil ich dachte, mein Gefühl war, es geht zu schnell oder es ist mir nicht, ich dachte, diese Szene müsse für mich, meine Hoffnung war, die müsse mir emotionales Gewicht haben, hatte sie aber nicht, das lag aber vielleicht auch weniger daran, dass es vielleicht etwas verkürzt erzählt war, als dass ich eben, wie du es ja auch schon richtig beschrieben hast, man das Gefühl hat, da ist keine besonders enge Bindung zwischen Michael Caine und seinem Film.
Genau, das ist der,
man denkt sich so,
aber
als wenn sie sich vorher abgöttisch geliebt hätten gegenseitig.
Ja, aber aber auch das wiederum finde ich tatsächlich sehr clever. Wir sehen dieselben Dinge, aber ich glaube, dass wir sie halt grundlegend anders deuten. Ich fand das halt echt interessant, weil ich habe natürlich auch geachtet, was passiert hier mit Michael Caine und seinem Gesicht, ne? Der steht halt da mit seiner Melone in der Hand und sieht nicht sehr ängstlich aus, weil er ja weiß, dass sein Sohn gut schießen kann. Das haben wir ja in einer Szene auf dem Weg zur Insel, haben wir das ja sehr ausführlich mitbekommen. Wir wissen eben, dass zum Beispiel gerade basierend auf dieser ganzen Gewehr- oder vielmehr Pistolennummer die beiden nicht ganz auf derselben Ebene sind. Okay, vielleicht ist das auch gerade ein ganz guter Moment, das mal kurz auseinander zu klamüsern, aber erstmal den Satz zu Ende, nämlich also er weiß, dass ihm vermutlich nichts passieren wird, weil sein Sohn gut schießen kann. Und er geht ja immer noch davon aus, dass sein Sohn ja genauso da weg will wie er. Also dass er praktisch mitspielt. Das ist ja das Letzte, was er zu seinem Sohn gesagt hat. Wir müssen mitspielen, bis wir fliehen können oder bis wir gerettet werden oder bis wir rausgefunden haben, was hier passiert oder irgendwas in der Richtung sagt. So, jetzt treffen die sich einige Tage später wieder und hat keine Angst, von seinem Sohn aus Versehen erschossen zu werden, aber er denkt halt immer noch, dass die beiden auf der gleichen Seite sind. Erst als sein Sohn ihn ohrfeigt und ihm erklärt, dass sein Name nicht mehr was Jimmy, Johnny, Justin. Ist, sondern Tubob, sieht man den Schrecken in Michael Caines Gesicht. Dass er irgendwie sagt, um Gottes Willen, was passiert denn jetzt hier? Was haben die mit meinem Sohn gemacht? Warum ist das so? Und dann ändert sich eben auch seine Lage in dieser Enklave, um das Wort aufzugreifen, ja auch dramatisch. Also von daher, ich fand das auch wiederum, ich fand es nicht zu schnell, ich fand es nicht nachvollziehbar und ich fand das eigentlich tatsächlich genau so, wie ich das von diesen Figuren erwarten würde, durch eben die Vorgeschichte, die wir da haben.
Ja.
In der wir eben feststellen Folgendes, aus meiner Sicht zumindest. Aber ich kann auch erstmal die Klappe halten, wenn du was dazu sagen möchtest.
Nein, das ist ja auch total okay. Ich höre dir gerne zu, ehrlich gesagt, weil ich natürlich, deine Fürsprache für den Film ist wesentlich attraktiver und angenehmer, glaube ich, auch nicht nur für mich, sondern auch für Menschen, die uns zuhören, als all das, was ich sagen könnte. Weil meine tatsächlich Gedanken zu dem Film fokussieren sich so auf 5 bis 10 Momentchen und Momente, die ich tatsächlich als sehr gelungen empfand, rein inszenatorisch, weil erschreckend in aller Regel. Und davon abgesehen war ich wirklich, ich stand vor dem Film wie ein Ochs vorm Berg. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Okay. Ich fand die Anhandlung verfahren, es war mir psychologisch eben überhaupt, ungleich zu dir, überhaupt nicht nachvollziehbar. Ja. Ich meine, ich versuche mir möglichst akribisch Notizen zu machen und ich habe mir eben aufgeschrieben, wir sehen Justin gefesselt mit Streichhölzern zwischen den Augen und 3 Minuten später, nach eben der Szene mit der Schneckennummer da, wo sie irgendwie Schnecken, glaube ich, auf den Oberkörper von Michael Caine sitzen, sehen wir ihn eben mit einem Gewehr in der Hand und quasi schon komplett quasi verbrudert mit dem Piratenvolk. Und ich denke mir, okay, sind jetzt, wie du sagst, ein paar Tage vergangen, Wochen oder Monate? Ich habe das Gefühl, der Film vermittelt mir das nicht nachvollziehbar. Ich weiß nicht, wo die alle sind. Ich weiß auch nie, wo Michael Caine so richtig ist, weil der ist ja offensichtlich doch ganz woanders. Der will einfach immer nur fliehen. Ja. Ich meine, die Piraten sind einfach nur so blöd, ihn immer fliehen zu lassen. Das fand ich auch so, also merkwürdig. Die wirken für mich komischweise null bedrohlich. Also in Bezug so auf nicht das Kernpersonal, also nicht Michael Caine, sind sie bedrohlich. Die steigen Schiffe und töten einfach alle knallhart und massakrieren die auf brutalste Art und Weise. Aber ich habe nicht das Gefühl zum Beispiel, dass Michael Caine jeweils wirklich in Gefahr ist. Ich habe das Gefühl, auch dieser Kommentar von dem Doktor, später kommentiert das so ein bisschen, so von wegen so, ihr lasst ihn ja immer wieder entkommen, wie blöd seid ihr eigentlich? Oder er sagt irgendwie, ihr seid nicht in der Lage, ihn irgendwie, weiß ich nicht, euch zum Untertan zu machen oder ihn irgendwie mental zu brechen oder wie auch immer. Es wird auf jeden Fall kommentiert. Aber für mich all das überhaupt nicht nachvollziehbar, inklusive der, aber dazu dann später mehr, der Entscheidung, den Film eben ausgehen zu lassen, wie er eben ausgeht. Nämlich auf so einer Downer-Note, die ich finde auch unpassend ist zu dem, was wir eben dazu vorgesehen haben. Aber bitte.
Ich glaube, das mit der Downer-Note habe ich gerade nicht verstanden, aber
Ich finde es immer ein bisschen problematisch, wenn Männer mit automatischen Gewehren auf Menschenmengen schießen, die eben unbewaffnet sind. Und das sind eben die Piraten in dem Fall. Die sind ahnungslos und nichts ahnt und er kommt eben an mit so einer Gatling-Gun und mäht sie alle nieder.
Also nochmal gesagt, ich glaube, wir haben einfach grundlegend anderen Blick auf den Film. Also so unglaublich grundlegend, dass ich immer also ich hatte ja eigentlich einen anderen Punkt, den ich vorher machen wollte, aber ich gehe jetzt erstmal dann direkt darauf ein.
A, das musst du aber auch gar nicht.
Na doch, muss ich schon. Die Piraten sind nicht unbewaffnet, die haben gerade das gesamte Schiff da gekapert und da ist kein Überlebender mehr. Und das war die verdammte Küstenwache, die da mit M16 ausgestattet werden, wie wir sehen. Ne? Also da ist, ich weiß nicht, wie viel, wir sehen, keine Ahnung, 50 Mann oder so auf diesem Schiff, wahlweise eben in der Kombüse da oder auf der Brücke. Die sind komplett unvorbereitet, wir sehen aufgeschnittene Hälse noch und nöcher. Andere werden erstochen oder eben einfach überrumpelt. Einige der Piraten nehmen sich eben auch moderne Waffen durchaus. Und zu dem Zeitpunkt, an dem, und das sehen wir sehr, sehr deutlich wohlgemerkt, dass Michael Caine kommt, er schwimmt ja zu dem Schiff, weil sein eigenes Boot halt abgesoffen ist, und klettert da an der Seite hoch und er sieht niemanden mehr, der in irgendeiner Form am Leben ist und kein Pirat. Das heißt, die haben das gesamte Schiff massakriert.
Ja.
Mit den Waffen, die sie haben. Und mit den Waffen, die sie jetzt haben, wohlgemerkt. So, dass er sich da hinstellt und eben mit diesem riesen Maschinengewehr, die alle niedermäht, ist kein heroischer Moment. Nein. Ganz im Gegenteil. Und es soll auch keiner sein. Der Film vermittelt es auch ziemlich stark und ziemlich deutlich, dass er die Piraten in dem Fall als Opfer ansieht, wenn nicht sogar grundlegend. Dass sie eben diese versuchen, diese Art zu leben von vor 300 Jahren, dass das eben ein Unterfangen ist, das zum Scheitern verurteilt sein muss. Und dass sie eben eigentlich ganz arme Säcke sind, die nicht mal richtig Zähne im Mund haben. Mhm. Und so weiter und so fort. Und wenn jetzt eben er daran kommt, dann ist das eben kein... Es ist kein Sieg gegen die Bösen. Es ist auch kein Auflehnen gegen seine Unterdrücker. Ganz im Gegenteil. Es ist im Prinzip, es ist die Kapitulation von Michael Caines Figur vor einer Gewalttätigkeit, die er selber ablehnt. Mhm. Und das finde ich eben ganz spannend. Und da komme ich tatsächlich zu dem zurück, was ich eigentlich ursprünglich sagen wollte. Nämlich, dass der Moment mit Justin in dem Waffenladen,
ja,
glaube ich, dass der elementar ist, um zu verstehen, wie diese Figuren funktionieren. Damit will ich nicht sagen, dass du das nicht verstanden hättest, sondern ich glaube, es ist einfach tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Moment.
Ich meine sehen zu können, was der Film will. Ich glaube, er setzt es bloß nicht gut um. Dazu sage ich gleich noch ein paar Worte.
Ja. Genau, und ich denke, er tut es und sage dazu jetzt meine Worte. Nämlich, offenkundig kann Michael Caines Figur, also Blair Maynard, kann offenkundig mit Waffen umgehen. Der Mann ist tatsächlich ein recht guter Schütze, wie wir sehen in diesem Schießstand. Mhm. Er will bloß nicht. Er war wohl im Krieg, er hat offenkundig genug Menschen umgebracht und er hat überhaupt kein Interesse daran, weiter auf die Art und Weise durch sein Leben zu gehen und möchte es eben lieber auf die intellektuelle Tour machen und deswegen ist er Journalist und all das und folgt dieser heißen Spur. Sein Sohn hingegen scheint so was Ähnliches wie ein kleiner Waffennarr zu sein und der schmierige Verkäufer versucht das eben auch auszunutzen und der Vater hat ein Problem mit seinem Sohn, denn sein Sohn wohnt bei seiner Mutter, die Mutter scheint zumindest sehr restriktiv zu sein, was eben, sagen wir mal, den Umgang zwischen den beiden angeht, die beiden haben sich nicht so wahnsinnig viel zu sagen, sie wissen eigentlich auch nicht so genau, was sie in den Ferien jetzt miteinander anfangen sollen. Die Disneyland-Idee ist wohl auch nicht unbedingt genau das, was der Junge möchte. Der Junge möchte halt lieber auf den Schießstand, was ihm der Vater nicht will. Aber selbst die Disneyland-Idee ist ja nur eine Finte, weil er eben eigentlich halt eben diesem journalistischen Coup hinterherjagt. Und entsprechend lernen wir halt, dass er das eigentlich nicht so richtig geil findet mit der Pistole, aber um sich irgendwie seinem Sohn zu nähern, kauft er die und er weiß, dass es falsch ist und er sagt zu ihm auch im Auto, dass er Probleme mit der Mutter des Sohnes kriegen wird und dass das eigentlich alles nicht so richtig cool ist, aber gleichzeitig will er ja offenkundig so etwas Ähnliches wie eine Beziehung haben, aber er weiß nicht wie. Und er hat ja verschiedene Möglichkeiten, auch durchaus im Laufe der Geschichte auch Gewalt anzuwenden, rein hypothetisch. Und als das Boot halt überfallen wird, erschießt er eben auch den Mann von Beth, aber ehrlicherweise auch eher schlecht als recht, weil er eben komplett überrumpelt ist und hat halt den ganzen Rest des Films daran zu knabbern. Aber er überwältigt keine Wachen. Er bringt niemanden um. Er schlitzt ihm keine Hälse auf. Er ist eher so ein bisschen demütig in seiner ganzen Haltung. Ab und an versucht er mal so pfiffig irgendwie zu sein und einen Schlüssel irgendwie auf dem Dach zu verstecken und so eine Sachen. Lässt sich aber eben auch gerne mal reinlegen, wie zum Beispiel mit dem Boot mit dem Loch drin. Und
ja,
sowas.
Immer wieder.
Und genau. Und er ist halt im höchsten Maße abgestoßen oder auch vor den Kopf gestoßen, schockiert davon, dass sein Sohn eben so ohne Probleme andere Leute erschießt zum Beispiel. Also erstmal überhaupt, dass er schießt und dass er eben dann eben den Typen vom Mast runterholt und so. Und das zum Beispiel ist auch eine ganz faszinierende Szene, während die beiden sich halt gegenüberstehen auf diesem Skona und er eben sehr traurig seinen Sohn anguckt. Nicht mit Angst. Er hat keine Angst, dass er hat wiederum keine Angst, dass er ihn erschießt. Er hat damit abgeschlossen. Er sieht halt unglaublich deprimiert aus davon, was aus seinem Sohn geworden ist, dass er dagegen nichts tun kann und dass er rein theoretisch jetzt gleich ins Gras beißt. Und wenn er dann eben letztendlich zu dem Maschinengewehr greift, dann ist das eine Kapitulation vor sich selbst im Prinzip.
Ja, und ich glaube, du hast mit all dem, was du sagst, recht. Und ich glaube, der Film, das ist die Intention tatsächlich hinter diesen Szenen. Also diesen Szenen, die du jetzt rausgegriffen hast. Ich bleibe bei meinem Standpunkt. In der Summe halte ich den Film für nicht gelungen und zu verfahren, ideologisch, thematisch, um für mich zu funktionieren. Aber ich gebe dir vollkommen recht, dass das die offenkundige Intention war dieser Szene. Mir wurde die bloß nicht vermittelt in einer Art und Weise, die ich für mich nicht intellektuell, aber emotional nachvollziehbar finde, weil ich habe mich zu dem Zeitpunkt zu weit von den Figuren distanziert, um denen noch ein Verständnis oder auch nur das geringste Maß an Empathie entgegenzubringen. Für mich ist tatsächlich, da bin ich vielleicht hart oder schwarz-weiß, wie du es jetzt beschrieben hast, ich bin ehrlich gesagt, glaube ich, gar nicht so emotional bei diesem Film, weil ich glaube, mir er offensichtlich weniger bedeutet hat als dir. Justin ist für mich, Entschuldigung, verloren in dem Moment, wo er eben sich mit auf diesen Beutezug begibt und eben kaltblütig einen Menschen erschießt, ist diese Figur für mich verloren.
Aber ist das nicht dramatisch?
Ja, natürlich, klar. Aber der Film tut nicht wirklich was dafür, um ihn zurückzuholen. Und auch Michael Caine tut nicht wirklich was dafür, um ihn zurückzuholen. Außer irgendwie am Ende alle niederzumähen und zu sagen, hier, Justin, komm doch zu mir zurück. Wir wissen ja auch nicht, ob diese Wiedervereinigung gelingt.
Weil nein, überhaupt nicht. Kein bisschen.
Ja, ja.
Der Film erzählt uns das nicht. Er erzählt uns ja nicht mal, ob sie zurückgefahren sind, und um die Frau irgendwie noch von der Insel zu holen, die vermutlich da jetzt alleine sitzt.
Ja, das ist ja doch keine Katharsis. Nach einem Film, der das zeigt, was eben Freibeuter des Todes, The Island, zeigt, erwarte ich mir irgendeine Form der Katharsis. Der hat sich nicht das Recht.
Ich erwarte das nicht. Ich erwarte von keinem Film und von dem schon mal ganz und gar nicht, dass er mir das bietet, was ich will. Ich bin vielleicht nochmal, vielleicht liegt es daran, dass wir das halt einfach so komplett unterschiedlich sehen, weil während du dich halt entfernst von den Figuren, bin ich ihnen immer näher.
Ja.
Weil ich mich darauf komplett eingelassen habe und ihm die gerade schon schicksalshafte Dramatik und auch Melancholie dieser ganzen Situation wahrnehme und denke bei mir, natürlich ist der Junge verloren, das stimmt ja, das, was du da sagst, aber ich finde das schlimm, ich finde das schrecklich, ich kann die Figur nicht abschreiben, während ich halt gleichzeitig sehe, dass der Vater A, unfähig ist zu handeln, B, gar nicht weiß, wie er wirklich handeln sollte, C, seine Hoffnung, Kafkaesk hast du vorhin gesagt, finde ich sehr, sehr gut. Also daran habe ich 2-3 Mal gedacht. Seine Hoffnung in Dinge legt, die ihm keine Hoffnung bieten. Und D letztendlich einsehen muss oder erkennen muss, dass er der ganzen Situation nur entkommen kann, indem er das wird, was er nicht werden will. Und ich finde das rein philosophisch, finde ich das so hochinteressant in einem Film, der... Und auch da gebe ich dir wohlgemerkt recht, nicht ganz genau weiß, in was für einem Genre er eigentlich sein möchte.
Ja.
Weil das ist ja durchaus, also tatsächlich am Anfang ist es etwas schwierig zu verstehen, sind wir jetzt hier eigentlich in einem Familiendrama, ist es jetzt ein Horrorfilm, was ist denn da im Wasser, wer wird denn da eigentlich permanent umgebracht und all das. Und da spielt er ja schon auch so mit diesen gruseligen Ideen, die ja auch tatsächlich Piraten hatten, sowas wie der junge Mann, der sich immer seinen Kopf anzündet und so.
Großer Pluspunkt, tatsächlich Piraten in diesem Film sind wirklich Piraten. Das ist jetzt nicht die romantisierte Version, die wir irgendwie aus Errol Flynn Filmabenteuer der 30er, 40er Jahre kennen, sondern die sind halt wirklich, das sind Leute, die morden, schlachten ab und rauben eben aus. Ja. Die sehen wirklich, die sind beängstigend. Das ist auch wirklich, in dem Sinn ist der Film sehr, sehr zeitgemäß. Der romantisiert nichts tatsächlich und all das, was wir sehen, entspricht vermutlich der harschen Realität, gäbe es so oder so ähnliches Szenario tatsächlich irgendwo da draußen, wie es wahrscheinlich ablaufen würde. Von daher, da sammelt der Film bei mir auch Pluspunkte. Und du kannst auch, das, was du auch gerade beschreibst, mit dem, irgendwie das, was Michael Caine da durchmacht und sein Sohn durchmacht und dieses Animalische in sich, was er versucht zu bekämpfen, aber es gelingt ihm dann doch nicht und er muss sich dem dann beugen und fügen und wie auch immer. Das sind ja etablierte Topoi in der Literatur, im Film, es sind Geschichten, die oft erzählt wurden, aus gutem Grund, weil sie gut sind, weil das interessante, auch philosophische Fragen enthält, auch das, ich gebe dir da vollkommen recht, aber für mich ist die Grundvoraussetzung, dass ich willens bin, ich jetzt nur als winzig kleiner Teil des Publikums, das diesen Film gesehen hat, ich glaube, Menschen haben schon längst abgeschaltet gedanklich, weil keiner hat den Film geguckt und wir sind hier schon irgendwie knietief, warten wir hier in den philosophischen Fragen, die dieser Film aufwirft, das sind einfach, dafür muss ich irgendwie ein Mindestmaß an Sympathie für die Figuren entwickeln können. Ja. Und Blair Maynard ist so ein Unsympath vor dem Herrn für mich. ich bin nur auf seiner Seite, allein aus dem Grund, weil die Piraten noch viel furchtbarer sind als er. Aber er ist ein wirklich...
Ich erinnere mich ja gerade an eine Diskussion, die ich mal vor vielen, vielen Jahren mit einem Kollegen hatte. Nicht du, sondern mein Zeichenkollege. Einer meiner absoluten Lieblingsbuchreihen sind die um Thomas Covenant, den Zweifler. Ja. Und die Figur ist eben ein Mensch mit ganz, ganz vielen Fehlern. Er macht ganz viele Fehler, glaubt an alles nicht, was um ihn rum passiert und muss aber irgendwie trotzdem die Welt retten. Und er ist tatsächlich keine Figur, die man praktisch per Beschreibung mögen sollte. Aber wir sind so dicht dran an ihm, dass ich gar nicht anders kann, als mich dafür zu interessieren, was geht in dem vor, warum macht er das, wie kommt er zu welchem Punkt und sowieso. Und mein Kollege hat damals gesagt, ja, aber die Figur macht so viele schlimme Dinge, ich kann mich auf dessen Seite nicht schlagen. Und deswegen kann
das er... Das ist ja auch, ja.
Deswegen sage ich, das erinnert mich an diese Diskussion, weil ich denke so bei mir, ja, natürlich... Ich verstehe das, tue ich ja auch gar nicht, aber ich will es ja trotzdem wissen. So, das heißt, ich kann das doch trotzdem alles ziemlich cool finden und ganz, ganz spannend und interessant und eben auch auf einer philosophischen oder für mich sogar ethischen Ebene diese Hinterfragungen stellen und mich damit intellektuell auseinandersetzen, ohne die Hauptfigur sympathisch zu finden.
Absolut. Und ich würde das dem Film auch nicht absprechen wollen und dir diese positivere Haltung dem gezeigt gegenüber absprechen wollen, schon gar nicht. Ich habe bloß einfach, ich persönlich habe diesen Zugang nicht gefunden. Okay. Und das liegt nicht daran, dass Blair Maynard unsympathische Charakterzüge hat und irgendwie Sachen, die ich nicht mag und vielleicht auch Dinge tut, die ich für vielleicht moralisch verwerflich halte, gar nicht mal so. Es ist einfach nur die gesamte Attitüde. Ja. Ich glaube einfach dieses, aus dieser New Yorker intellektuellen Elite kommend, eher als ein britischer Einwanderer offensichtlich, der sich irgendwie eigentlich fast zu gut ist, sich mit dem rumzuschlagen, mit dem er sich da im Film rumschlagen muss, um dann halt irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt zu werden von dieser Gruppe Piraten. Aber trotzdem das ist einfach eine Welt, diese und jene, die aus der er stammt, wie die, in die er gerät, die ich auf keiner Ebene, da ist schon wieder dieses Wort nachvollziehbar, relatable finde. Und das geht mir komischerweise eben ganz anders, wenn wir über 7 Staffeln Sopranos reden. Auch Tony Soprano ist ein furchtbarer Mensch, in so vieler Hinsicht.
Ja.
Und trotzdem tatsächlich einfach durch diese Menschlichkeit, die sich offenbart zwischen den Szenen, in denen er im Badabing rumhängt und Leute ermordet oder ermorden lässt, denke ich mir, ja, das ist ein Mensch.
Okay.
Und bei Blair Maynard hatte ich niemals diesen Punkt, an dem ich dachte, da gibt es irgendwie eine Gefühlsregung oder Attitüde in ihm, die ich für mich, zu der ich einen Bezug herstellen kann.
Was ja grundsätzlich erstmal legitim ist, denke ich mir. Bei mir scheint es halt was anders sein. Vielleicht will ich das auch anders, vielleicht liegt es auch an mir. Ich weiß es nicht, aber ich habe das eben wirklich so empfunden, wie ich es versuche jetzt schon die ganze Zeit zu erklären.
Ja.
Und ich denke auch, dass der Film eben ganz, ganz viele Möglichkeiten bietet, eben sich halt auf dieser Ebene darauf einzulassen, wenn man dann möchte oder wenn es einen dann eben tatsächlich an der Stelle anlässt. Ich finde aber eben auch zum Beispiel, weil wir haben ihn bisher noch gar nicht so richtig erwähnt, ich finde, das hat aber auch ganz viel mit David Warner zu tun, der, wie ich finde, eigentlich ein ganz guter Gegenpol ist hierzu. Ich hatte irgendwo gelesen, ein Kritiker hatte irgendwie gesagt, dass das wohl ein Fehler gewesen sei, David Warner da hinzustellen, weil er irgendwie der Normalste ist auf der Insel. Und ich denke so bei mir, ja, aber der Film braucht das auch durchaus. Jemanden, der eben mindestens genauso normalo ist wie Michael Caine. Also rein von der Schauspielqualität her.
Ja.
Und dann eben gleichzeitig aber eben auch für Justin halt dann eben die eine Vaterfigur im Prinzip darstellt, wie sie sein eigener Vater eben offenkundig nicht ist, weil David Warner zeigt ja Gefühle, bleibt ist verschlagen und abwägend und all das, trifft dann aber eben auch sehr unangenehme Entscheidungen, für die er sich dann aber auch wiederum nicht entschuldigt. Er scheint halt stolz zu sein auf Two-Barb, gerade an Stellen, an denen eben Maynard selber eben nicht stolz ist auf seinen Sohn, sie hier oben, und all das. Und deswegen, finde ich, funktionieren die beiden als Gegenspieler so gut, weil sie sich eigentlich sehr ähnlich sind und eigentlich nur dem Jungen sehr unterschiedliche Aspekte näher bringen. So dass das tatsächlich zwischenzeitlich in mir die Überlegung aufkam, wie viel wie viel Mühe mussten die eben tatsächlich überhaupt aufwenden, was eine Gehirnwäsche angeht, oder ob es nicht eben tatsächlich so ein bisschen Fantasiebefriedigung auch für den Jungen ist.
Ja, klar.
Tatsächlich.
Da sind wir ja wieder so im Herr der Fliegen-Territorium. Das genau, ist ja auch für einige Kids, die sind ja sehr schnell dabei zu sagen, ja, yeah, cool, die Insel, komm, lass uns irgendwie Stämme bilden und irgendwie Hierarchien entwickeln und ja, was weiß ich. Und andere sind, und Piggy sagt bis zuletzt, ich will das eigentlich gar nicht.
Ja, ja, ja. Tatsächlich, interessant, ja. Interessanter Ansatz. Wobei, da gebe ich unumwunden zu, dass der Film eben zu wenig an der Charakterisierung des Jungen macht, als dass man das halt wirklich eindeutig belegen könnte.
Ja.
Da hat er wenig Interesse dran, was ein bisschen schade ist, weil ich glaube, das hätte ich auch noch interessant gefunden. Genau, aber wie gesagt, ich denke, das funktioniert tatsächlich alles ganz, ganz, ganz gut. Und ich finde auch gerade, also weil du auch vorhin sagtest, dass er eben an einigen Stellen etwas langweilig ist oder für mich auch langatmig, gerade was eben, sagen wir mal, die Brutalität zwischendurch angeht, war ich ganz happy, was diese Verschnaufpausen angeht. Okay. Dann, um dann eben, sagen wir mal, mich eben intellektuell mehr auf die ganze Sache da einzulassen. Mhm. Und wie gesagt, ich habe mich halt darauf sehr gerne eingelassen und war empfand mich eben nicht enttäuscht von dem, was der Film mir da bietet.
Finde ich total gut. Also ich bin neidisch tatsächlich. Ach, ich mein das vollkommen aufrichtig und im vollen Ernst. Das ist ja irgendwie mal sehr undankbar, eine Situation zu sein, etwas deutlich schlechter zu finden als die Person, mit der man gerade darüber redet.
Ach Gottchen, ja.
Als hätte man irgendwie, naja, es ist jetzt nicht so tragisch. Wir reden über einen 44 Jahre alten Abenteuerfilm, der auch kritikerseitig wie publikumsseitig kein Erfolg war. Und von daher, also ich fühle mich jetzt auch nicht so schlecht dabei zu sagen, ja, und ich finde den eben auch nicht gut. Aber umso besser, dass es da jemand wie dich gibt, der sagt, na, da steckt vielleicht noch mehr drin als die versammelte Kritiker dem Film so zugeschrieben hat. Ich muss ja ehrlich gesagt sagen, so ein bisschen kritisch auf Michael Caine schielend. Also ich werde jetzt hier zum Ende unseres Filmgesprächs noch mal ein bisschen oberflächlich und bringe mal zwei der Punkte zur Sprache, die ich mir aufgeschrieben habe. Nichts geht ansatzweise so sehr in die Tiefe wie das ganze schlaue Zeug, was du in der vergangenen Dreiviertelstunde gesagt hast. Aber Michael Caines generell Attitüde zu dem, was er so macht im Bereich Kino, britischer Film, Hollywood-Kino, ist ohnehin fragwürdig. Also ich muss sagen, er hat unglaublich viele Dinge gesagt, die sich unglaublich gut für Biografien, die noch und nöcher über ihn geschrieben werden, spätestens wenn er vielleicht eines Tages dann verstirbt, sich dafür eignen. Er ist aber auch sehr, sehr despektierlich Zeit seines Lebens gewesen und ist vielleicht immer noch, wenn er dann eben noch eines Tages noch Interviews geben sollte, was so seine Rollenauswahl betrifft. Er war immer sehr, sehr imagebewusst, sehr, sehr geldbewusst, also um seinen eigenen Marktwert bedacht, und er hat ganz, ganz viele seiner Entscheidungen, bestimmte Rollen auch zu spielen, damit begründet, dass er sagt, ja, dafür habe ich eben sehr, sehr viel Geld bekommen. Ich bin eben Arbeiterkind und das war mir eben sehr, sehr wichtig und das Renommee war mir eben sehr wichtig, und er sagt auch über ganze Strecken seiner Karriere, ja, da habe ich eigentlich nur das gespielt, weil es irgendwie quasi mir noch ein Auto finanziert hat. Insofern, ich würde nicht so viel Gewicht drauflegen, also keiner von uns und allen, die uns zuhören, sollte das, wenn irgendwie Michael Caine über einen Film sagt, ja, der war scheiße, über den rede ich nicht, weil hat in der Regel nicht viel zu sagen. Ich glaube, das sagt er auch über Filme, die durchaus gelungen sind. Was ich an Freibeuter des Todes gut fand, zwei, drei Sachen. Ich fand den ganzen Prolog, also nicht den Prolog, der nach dem Prolog kommt, so quasi das, der erste Abschnitt des Films mit der Reise auf die Insel, sondern dieser Beginn, wo wir eben Mattville auch kennenlernen, der dann später eben auch bei dem Pirat wieder auftaucht, der junge Mann, als Bediensteter auf diesem Ausflugsschiff, sehr, sehr cool, weil das war so ein bisschen Eat the Rich Attitüde mit den dicken Herren, die darüber schimpfen, dass der kleine Boy, ich nenne ihn mal so, weil die ihn, glaube ich, auch so nennen, keine ordentlichen Martinis mixen kann, und dann kommen eben die Piraten aufs Schiff und sie werden brutalst abgeschlachtet. Ja, da dachte ich schon, wow, das ist guter Film, du bist auf der richtigen Seite. Und tatsächlich auch die Kostüme, die tragen, sind toll. Du hast diese brennende Maske erwähnt, aber eben auch diese verkrustete Ton- oder Lehmmaske, die da Beth trägt, wenn sie zum ersten Mal in Erscheinung tritt, sehr, sehr, sehr unheimlich. Finde ich tatsächlich echt sehr, sehr stark. Diese Feuerquallenfolter, sehr gelungen, sehr unangenehm tatsächlich. Auch da wieder, da ist sich der Film aber auch nicht so schade, so richtig schön sudelig, B-Movie-Genre-mäßig da irgendwie da so solche Untiefen zu begeben. und also ich fand diese Momente dann durchaus auch stark. Es gab mehrere davon, ich würde sagen mindestens eine Handvoll, eher mehr, von denen ich dachte, das ist wirklich, wirklich unangenehm. Und ich glaube, ich war, und das ist vielleicht auch zu meinem Nachteil, zu sehr darauf fixiert, auf die Hoffnung, dass der Film mehr davon ist und nicht so sehr diese ganzen eben philosophischen Fragen stellt, die offensichtlich du darin gesehen hast. Ich glaube, langweilig ist auch das falsche Wort. Ich fand ihn etwas repetitiv, weil ich glaube, Maynard versucht dreimal von der Insel zu entkommen und wird immer wieder hintergangen von Menschen, von denen er glaubt, die helfen ihm bei seiner Flucht und dann sagen, haha. Ich suche noch den richtigen Worten für einen guten Übergang zu The Wicker Man.
Ja.
Mit Nicolas Cage.
Das ist nicht einfach, ne?
Ich trage gerade die große Sorge in mir, dass ich da jetzt auch wieder sagen werde, also wie dieses achselzuckende Emoji, dass ich derjenige bin, während du der bist, dieses Emoji, das ich so am Kinn kratze und denkt, interessant. Ich glaube, da bin ich gerade. Aber mal gucken, wohin es uns führt. Ja,
ja,
Wicker Man, Ritual des Bösen. 2006 Remake von The Wicker Man aus dem Jahr 1973. Hier sind wir wieder zurück auf der Insel. Und das ist auch so das verbindende Element zwischen den beiden Streifen heute Abend, die sonst relativ wenig gemein haben.
Ja, also so merkwürdige Menschen auf merkwürdigen Inseln. Ja,
ja. Der Regisseur ist Neil LeBute, zu dem ich auch gerne gleich noch ein, zwei Worte sagen werde, der auch das Drehbuch verfasst hat und produziert wurde die ganze Angelegenheit, unter anderem von Nicolas Cage himself, der sich die Rechte an dem Stoff gesichert hat,
ja.
Weil er der Meinung war, das wäre ein toller Filmstoff für ihn mit ihm in der Hauptrolle. So. Und die Welt habe auf ein Remake dieses britischen Horrorklassikers gewartet. Ich lese die Inhaltsangabe vor.
Ja, bitte.
Und dann gucken wir einfach weiter. Geschrieben hat sie ebenfalls Moonshade. Und er schreibt, weil ihre Tochter verschwunden ist, folgt der Polizist Edward Malus, das ist Nicolas Cage, dem Hilfsgesuch seiner Ex-Freundin Willow, nachdem ihn ein schrecklicher Unfall auf der Autobahn in ein monatelanges Trauma stürzte. Die Spur führt ihn auf die abgelegene Insel Summers Isle, wo irgendwo vor der Nordwestküste der USA. Die dort lebenden Einwohner sind kaum besser als seltsam zu nennen, richten sie ihr Leben doch nach alten archaischen Traditionen aus. Über Merles' Ermittlungen bezüglich des Mädchens Rowan macht man sich eher lustig und Merles, vom Ehrgeiz gepackt, seine früheren Fehler zu sühnen, gräbt immer tiefer in den Geheimnissen der Gemeinde um eine geheimnisvolle Schwester. Punkt, das ist Alan Burstyn. Doch damit nähert er sich auch dem Verhängnis, denn das Zentrum der Inselreligion ist der alljährliche Wickerman. Punkt.
Okay. Das hat er hübsch gemacht, wie ich finde.
Ja, ich finde den Bogen am Ende zum Reisigholzmann auch ganz gut.
Ja, also Mooney gibt sich mal wieder Mühe, das finde ich schön. Wir sollten ihn ausfindig machen für unsere 500. Aufnahme.
Ja, mal gucken. Musik von Angelo Badalamenti, sollte man doch so sagen, so als doch nicht ganz unbekannten Mitwirkenden hinter den Kulissen.
Richtig, wobei ich allerdings sagen muss, ich habe seinen Namen gelesen im Vorspann und habe frohlockt, aber ich empfand seine Musik als, na sagen wir mal, ein bisschen belanglos. Das hätte auch jeder andere machen können, hatte ich so den Eindruck. Also es waren... Badalamenti hat ja eben auch, der hat ja auch die Musik gemacht für den Chevy Chase Weihnachtsfilm. Also der hat eben nicht nur so eine brillanten Kracher wie für David Lynch gemacht.
Ja, also. Ich würde sogar sagen, seine Karriere ist ausdrücklich wirklich, also ich glaube, fast all die Sachen, für die man sich an ihn erinnert, sind die Sachen, die er für David Lynch gemacht hat. Da ist nicht so wahnsinnig viel, bei dem ich sage, ach, der Score klickt mir doch in den Ohren. Also der von The Beach, dem Alex Garland, Danny Boyle Film, den habe ich noch einigermaßen im Kopf, weil ich finde den relativ denkwürdig. Aber das war's, glaube ich, auch. Ich scrolle gerade durch. Nö.
Ja, ne, also.
Aber es reicht ja, ne?
Also. Klar, ich meine, damit hat er sich auf jeden Fall verschiedene Denkmäler gesetzt und so. Und dass da jetzt ein The Wicker Man 2006 nicht dabei ist, würde ich ihm auch nicht vorwerfen wollen. Es ist halt nur, also das ist tatsächlich dann eine Erwartungshaltung meinerseits gewesen, die eben nicht befriedigt wurde. Genauso wenig wie meine Erwartungshaltung, jetzt hier eben die volle Grütze zu bekommen, auch nicht. Wirklich tatsächlich eher im Gegenteil. Ich fand ihn jetzt auch nicht wirklich super toll, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich von dem ursprünglichen Wicker Man auch deutlich weniger angetan war als du.
Ja.
Aber sagen wir mal, bei dem habe ich, sagen wir mal, den Ansatz halt auf alles in allem noch ein bisschen eher sehen können und sagen wir mal, die bedrohliche, weirde Grundstimmung, auf die ich ja sehr gerne anspringe, habe ich da natürlich auch noch einfach stärker wahrgenommen. Hier ist einfach, sagen wir mal, Nicolas Cages, also seiner Figur, Edward
Malus,
ja. Genau, sagen wir mal, Trauma ist halt hier Front and Center und das interessiert mich schon durchaus, so nah bin ich an der Figur dran, aber dahinter verschwindet halt alles andere, was eigentlich der Sinn und Zweck des Films sein sollte. Und hier fällt es mir schwerer, mich darauf einzulassen, alles in allem. Ja. Und so um die Ecke zu denken, wie ich es gerade noch bei The Island gemacht habe, um halt auf den Punkt zu kommen, um das irgendwie schön zu reden. Hm. Weil, also, okay, die Lanze, die ich brechen möchte für den 2006er Wicker Man ist, er sieht nicht scheiße aus.
Ja.
Er ist kompetent gefilmt. Nicolas Cage ist gut. Ich meine, Nicolas Cage ist ein guter Schauspieler, wie wir immer wieder feststellen, weil wir haben ihn ja verhältnismäßig häufig in unserem Podcast. Hm. Und ich mag ihn. Ich mag auch seine Filmauswahl durchaus. Und ich finde ihn grundsympathisch und all das. Und er gibt sich halt hier alle Mühe, um eben den traumatisierten Polizisten zu spielen in einer Situation, die ihm halt deutlich über den Kopf wächst. Gibt ein paar durchaus spannende Momente, wenn er da zum Beispiel in der Kanalisation festhängt und sowas.
Ja, ja.
Also so, es ist ja, aber wie, klar, da ich von dem Film ehrlicherweise nichts wusste, außer eben hihi, ist das lustig, wenn er im Bärenkostüm rumrennt und eine Frau haut. Hm. Selbst die Szene ist nicht lustig in dem Film, weil sie nämlich kompletten Sinn ergibt im Film. Das ist eben nicht, das ist tatsächlich kein weirder Moment, sondern er ist halt in der Logik des Films total nachvollziehbar. Genauso wie auch die Bienen oder auch das Schauspiel, das er da hat. Nochmal in der Version, die ich jetzt, sagen wir mal, am Stück gesehen habe, war die Bienenszene nicht drin.
Ja.
Aber selbst wenn man sich das dann nochmal auf YouTube, und da gibt es verschiedene Zusammenschnitte, anguckt, ergibt das immer noch kompletten Sinn halt im Rahmen dieses Films.
Ja, klaro.
Es ist auch kein over-the-top Acting von Nicolas Cage hier. Ganz im Gegenteil. Ich finde, er spielt tatsächlich recht zurückhaltend, alles in allem. Wird über den gesamten Film gesehen. Und er hat ein paar Momente, die vom Faktor der Seltsamkeit mich so ein bisschen an sowas erinnert haben wie die Neuen Pforten.
Okay.
Ne, also so ein bisschen. Okay. Ich hab gedacht, okay, das geht noch besser, aber ich verstehe schon, was dahinter steckt, aber es fässt mich nicht an.
Also, die Neuen Pforten mag ich tatsächlich auch sehr gerne, aber ich sehe, woher du kommst, wie man so schön
sagt. Ja, und von daher, ich war verhältnismäßig investiert tatsächlich in Nicolas Cage als Malice. Nun wusste ich natürlich, worauf es hinausläuft, alles in allem, logischerweise. Ja. Hm. Wer weiß das nicht, wenn er in diesen Film geht. Ich fand einige Entscheidungen, die sie da getroffen haben, nicht so geil, alles in allem. Ich finde, Alan Burstyn macht ihre Sache sehr gut. Ich verstehe auch, was sie hier wollen. Ich glaube, ich bin mir nicht einig, ob die Entscheidung tatsächlich die allerbeste war, auch wenn sie 10 Jahre vor, sagen wir mal, der ganzen Internet-Incel-Bewegung kam, aber trotzdem weiß ich nicht so genau, was ich davon halten soll, oder vielleicht weiß ich schon, ich möchte es bloß nicht sagen. Aber zumindest, ich meine, während ich mich freue, hier Regans Mutter zu sehen, ist sie aber trotzdem kein Christopher Lee.
Ja. Sie besitzt die Präsenz von Christopher Lee. Sie ist eine sehr attraktive Frau, habe ich mir gedacht, tatsächlich. Also ja. sie ist Ü70, schon damals gewesen während der Dreharbeiten. Sieht fantastisch aus, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Also wenn hier so Pagan Rituals, also wenn heidnische Rituale, wenn die das für deine Haut tun, dann meine Güte, ich bin sofort dabei.
Genau, wo kann ich mich einschreiben? Nee, aber ansonsten, aber das ist tatsächlich auch noch ein Punkt, den ich auf jeden Fall nochmal ganz kurz auf der positiven Seite vermerken möchte. Durch die Banke weg haben sie es geschafft, Leute und vor allem Frauen hier zu besetzen, die allesamt sehr gut aussehen und gleichzeitig irgendwie ein bisschen was Fieses haben.
Mhm.
Zumindest so weit, dass ich mir halt als Zuschauer vorstellen kann, dass die irgendwas verstecken oder irgendwie einfach komisch drauf sind.
Ja.
Und das machen sie tatsächlich alle ganz gut. Also hier Lily Sobrisky zum Beispiel oder Molly Parker sind sehr gut, was sie da machen. Und dass das eben dazu führt, dass ich eben, sagen wir mal, mich auf Nicolas Cages Seite einfach nur schlage, weil ich so eine Ungerechtigkeit empfinde.
Ne,
er macht ja grundsätzlich nicht unbedingt was falsch, aber sind alle so mies zu ihm und denkst so bei mir, die arme Sau. Das heißt, ich reagiere halt emotional auf das, was mit hier Edward Malice passiert.
Ah, okay, da kann ich. Das, da kann ja. ich ansetzen tatsächlich. Ansonsten muss ich sagen, ungleich jetzt zu Freibeuter des Todes, The Island, muss ich mir jetzt, glaube ich, auch gar nicht alles merken und auf jeden Punkt eingehen, den du gerade erwähnt hast, weil ich bin bei völlig d'accord mit dir bei 90% okay. der genannten Punkte, beziehungsweise dein Blick auf die Dinge. The Wicker Man habe ich jetzt auch zum ersten Mal gesehen, das Remake. Der ist, ich hatte bisher einfach kein Interesse an dem Film. Genau. Ich fand, dass die Memes, die es zu dem Film gibt, eben überstrapaziert. Ich meine, wer online unterwegs ist, weiß eben heutzutage, dass jetzt das auch jetzt mitnichten etwas über die Qualität eines Films aussagt, wie oft eben ein Meme durch die Gassen hier des Social Media Betriebs geschliffen wird. Ja. Siehe das DiCaprio-Meme aus Once Upon a Time in Hollywood, was irgendwie ja. ich ungefähr jeden Tag ungefähr 5 bis 50 Mal erblicke, aber eben ja. aus einem sehr, sehr guten Film stammt und trotzdem ja. meistens für schlechte Gags missbraucht wird.
Ja, also Nicolas Cage mit aufgerissenen Augen aus Vampire's Kiss, über den ja, wir auch mal gesprochen haben. Der genau. Film ist auch hervorragend. Ja.
Sagt gar nichts aus. The Wicker ja. Man ist, genau wie Freibeuter des Todes, für mich eher eine durchwachsene Angelegenheit. Ich finde, er hat das Herz am rechten Fleck. Ich glaube, er versucht, ein paar interessante Punkte zu machen. Ich finde es überhaupt nicht illegitim, nach über 30 Jahren zu sagen, komm, wir remaken das mal mit einer anderen, mit einem anderen, sagen wir mal, ideologischen Schwerpunkt, das vielleicht gleich mehr. Mhm. Nicolas Cage macht seine Sache ordentlich. Ich bin mir nicht so sicher, ob das auf seinem Mist oder auf dem des Regisseurs Neil LeBlanc, zu dem ich gleich gerne mal ein, zwei Sätze sagen will, gewachsen ist, dass ich das Gefühl habe, seine Figur handelt für mich oft in einer nicht wirklich greifbaren Art und Weise. Da geht mit diesem Trauma um, was ihm offenbar da widerfahren ist. Aber manchmal eben schon und manchmal eben gar nicht. Weil du ja. gerade von dieser Szene da, wo er in die Kanalisation abtaucht, gesprochen hast. Vorher taucht er nach dem ertrunkenen Mädchen, was sich wie viele Momente in diesem Film dann als Flashback oder als Traumsequenz am Ende herausstellt. Und diese Szene, in der er eben unter diesen Steg taucht und unter großer körperlicher Anstrengung diese Mädchenleiche dort birgt, eben der verschwundenen Row, Entschuldigung.
Ja.
Und dann wieder auftaucht und sie den Händen hält, entpuppt sich als Traum. Und die Reaktion von Nicolas Cage ist eben nicht, oder Malice, dass er dann eben erstmal zusammenbricht, sondern God damn it! Und ich denke mir, okay, jetzt bist du wieder genau der Film, der du gerade für 3 Minuten nicht warst, nämlich du bist jetzt wieder dieses Internet-Meme.
Ja, stimmt.
Und da denke ich einfach, der Film trifft hier und da einfach die falschen Entscheidungen. Aber im Grunde, in der Summe, durchaus interessant. Ich war damals interessiert daran, deswegen, also überrascht davon, deswegen bin ich von mir selber ein bisschen überrascht, dass ich bisher keinen Ehrgeiz gefunden habe, den Film zu gucken, dass Neil LeBlanc diesen Film inszeniert, weil ich war ein großer Fan von seinen Werken zu Beginn seiner Karriere. Er stammt ja aus dem Theater, hat dann seine Stücke auch verfilmt. In The Company of Men war so sein Durchbruchfilm. Also er hat diese wirklich coolen, charakterdialoglastigen Stücke gemacht mit so dem Who is Who der US-Indie-Filmszene der späten 90er, frühen Nullerjahre, also Aaron Eckhart in The Company of Men zum großen Durchbruch verholfen. Dann kam Your Friends and Neighbors 1-2 Jahre später mit Amy Brenneman und auch Aaron Eckhart und Ben Stiller war dabei und Nastassja Kinski. Und das waren irgendwie alles hervorragend besetzte Dialogstücke, so quasi über die Abgründe der menschlichen Seele, über scharfe Kommentare auf Medien und Kulturbetrieb und Absagen an irgendwie toxische Männlichkeit und falsch verstandenen Feminismus und so weiter. Also Stücke, die vielleicht auch manchmal ein bisschen falsch lagen mit ihrer mit der These, die sie so vertraten, aber irgendwie immer interessant waren.
Ja.
Und dann floppte das Shape of Things, auch so mit einem Karrieredurchbruch für Paul Rudd damals, Anfang der Nullerjahre, und Rachel Weisz spielte da auch mit. Also die waren alle im Vorhang besetzt. Und dann fing er an, eben diese Filme zu machen. Und mittlerweile macht er wirklich so Direct-to-Streaming Billig-Horrorfilme mit seiner aktuellen Lebensgefährtin meistens in der Hauptrolle. Und ich frage mich so ein bisschen, was mit seiner Karriere passiert ist. Es hat nicht so richtig funktioniert, glaube ich, im Big-Budget-Bereich. Das hier war eine der frühen Produktionen von Millennium Films, die damals so auch so aus der Direct-to-Video-Ecke kamen und versucht haben, ein bisschen größer budgetierte Star-Powered-Produktionen zu machen. Das hier und 16 Blocks waren so, also mit David Bruce Willis, so die ersten großen Filme von denen. Mittlerweile haben sie einfach ihren Erfolg gefunden mit dieser Endlos-Reihe da, So and So Has Fallen mit Gerard Butler und machen viel Direct-to-Streaming und jetzt auch gerade das nächste Reboot, das kommt, glaube ich, diesen Monat raus von der Hellboy-Reihe.
Ach Gott.
natürlich billig in Bulgarien gedreht und für $3.50, aber mal gucken, was dabei rauskommt. Mike Mignola hat das Drehbuch mitgeschrieben.
Na gut.
Aber okay. Auf jeden Fall keine Filmspiele, die für wahnsinnig große Qualität bekannt ist.
Ja.
Aber das ist ja nicht unbedingt schlecht. Soweit meine Vorrede. Also es ist ein bisschen komisch, aus welcher Ecke dieser Film kommt, von einem ehemalig gefeierten Regisseur, der so intellektuellen Kino macht und einer eigentlich Direct-to-Video-Butze. Und die nehmen dann quasi den Citizen Kane des britischen Horrorfilms und remaken den mit einem großen Hollywood-Star.
Genau, der aber ja auch aus so einer komischen, also trotz Coppola Ecke ja auch eben, sagen wir mal, eher so ein bisschen underdoggig unterwegs war. Ne?
Aber zu dem Zeitpunkt hat er viel mit Bruckheimer so gemacht, diese Action-Filme. Wollte ich gerade
sagen, ne? Wenn man halt so, was ich, Raising Arizona, Wild at Heart und diese ganzen Sachen halt sich anguckt. Ne? Und dann eben auf einmal The Rock und Con Air und Face Off und diese ganzen Sachen. Dann National Treasure war ja auch, glaube ich, auch noch vor Wicker Man und so. Und also klar, Nicolas Cage war zu dem Zeitpunkt dann auf einmal eine große Nummer, die ja vielleicht hätte so auch nie sein dürfen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Weil ich glaube, er ist irgendwie, wenn er in kleineren Geschichten ist, ist er, glaube ich, irgendwie immer besser oder so.
Ich also, auch, kann man sagen, ja, klar. Also er ist so ein Film, mit ein Schauspieler, von dem ich mich regelmäßig entliebe und der dann in sowas zurückkehrt wie Adaptation. Und ich denke mir, meine Güte, Nicolas Cage oder Mandy. Ja, genau. Ein fantastischer Film.
Ja. Oder was wir auch letztes Jahr hatten hier, Color from Space.
Ja.
Fand ich auch ziemlich großartig.
Ja, super, klar.
Deswegen sage ich halt, Nicolas Cage ist ein guter Schauspieler. Manchmal vergisst er das vielleicht ein bisschen oder er macht den Michael Caine und nimmt halt Aufträge an, damit er sich wieder was leisten kann.
Er
oder
muss,
glaube
ich, drei Inseln finanzieren, habe ich mal irgendwo gelesen.
Naja, wie dem auch sei. Aber sagen wir mal, ich glaube auch nicht, dass er überfordert ist mit diesem Film hier.
Nein.
Überhaupt nicht. Ich glaube tatsächlich eher, dass der Film das Publikum unterfordert, alles in allem. Zumindest was eben, sagen wir mal, den, weil du fandest gerade so schön, dass du Citizen Kane des britischen Horrorfilms genannt hast.
Hat mal irgendjemand gesagt. Ich glaube, der Guardian oder so.
Ja. Okay, ich würde nicht widersprechen wollen, aber der Wicker Man 2006 ist eben recht platt, was seinen Gruselansatz angeht. Ne? Es ist eben, ich finde, er bietet wirklich durchaus ganz heftige Szenen, also wie zum Beispiel eben gleich ganz am Anfang, wenn eben da die Familie im Auto, auf jeden Fall die Mutter mit ihrer Tochter im Auto halt niedergebrettert werden, das ist schon ouch. Oder auch wenn er dann auf dieser Fähre ist und eben das Mädchen an der Reling sieht und auf einmal kommt auch dieser Lastwagen an und fährt sie um auf dem Schiff, also was eben offenkundig eine Halluzination ist und all das, aber damit habe ich halt nicht gerechnet zu dem Zeitpunkt. Ja. Hat mich schockiert, genau was du vorhin gesagt hattest, die vermeintliche Leiche unter dem Steg und so eine Sachen, also da hat er schon so ein paar Sachen, diese die Versuche creepy zu sein, die könnte man als unfreiwillig komisch, weil es eben nicht von einem Lynch oder so gemacht wird. Ne, diese beiden offenkundig blinden Zwillingsschwestern, die immer gemeinsam reden und komisch vor sich hin grinsen. Ich glaube, wenn man die richtig in Szene setzen würde, dann könnte das halt, dann könnte das wirklich unangenehm sein. Oder auch die drei Damen vom Grill, die da irgendwie kichern, während halt Malice da in den Sack guckt und man weiß gar nicht genau, über welchen privaten Witz die sich da eigentlich amüsieren.
Ja.
Das könnte unangenehm und bedrohlich sein und all das. Der Film macht da auch eigentlich nicht wirklich was falsch, weil die drei lachen völlig identisch und fast im Rhythmus zueinander. Sodass es schon fast unecht wirkt und all das. Also genau, da sind so eine Sachen drin, wo ich irgendwie denke, oh ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Aber es fesselt mich nicht an. Nicht auf der Ebene, auf der du möchtest, dass es mich anfasst. Ich sehe nur, wie unangenehm das für Malice ist. Und das tatsächlich kann ich nachvollziehen, weil zu dem Zeitpunkt, und dann nehme ich ein bisschen das auf, was du vorhin gesagt hast, zu dem Zeitpunkt bin ich nämlich so nah dran an einfach auch an dem Trauma von Malice, dass ich seine Situation versuche nachzuvollziehen, wie er sich darin fühlt. Ich selber als Zuschauer kriege das nicht ganz so auf die Reihe. Und deswegen bin ich halt relativ häufig in dem Film so, und auch wann immer er sich hier mit Sister Rose unterhält, Molly Parker, die ich erst für Olivia Williams gehalten habe im Übrigen, aber dann wird das. So, jedenfalls, da ist immer auch immer so eine ganz komische Ebene, wenn er sie da in der Schule besucht oder später auf dem Fahrrad mit der Maske und all das. Da ist so eine ganz komische, verschrobene Ebene, von der ich vermute zu wissen, was in mir auslösen soll, aber sie tut's nicht, weil ich ihm eigentlich zu sehr in der Szene bin mit Nicolas Cage.
Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten, was die Figur von Nicolas Cage betrifft. Ich glaube, er funktioniert für mich auf einer sehr, sehr oberflächlichen Ebene so als Held oder Anti-Held dieses Films ganz gut. Also das Trauma finde ich nachvollziehbar. Die ganze Art und Weise, wie es passiert. Ich glaube, man merkt das schon rein inszenatorisch, dass so Action Spitzen nicht die große Stärke sind von Neil Butte. Also alleine, also es ist ein Schocker, klar, wenn der LKW da ins Auto reinkracht. Andererseits die Art und Weise, wie es inszeniert ist, auch, dass der irgendwie der LKW komplett aus dem Bildkader verschwindet und einfach nur das brennende Autowrack da steht und man sich denkt, okay, und was ist jetzt mit dem Truck und wieso hat er ihn nicht gehört? Also egal, ist alles so, ist so ein bisschen merkwürdig. Ich habe auch die Umstände, genau Umstände des Unfalls, nicht nur, warum er den als Verkehrspolizisten einen heranrauschenden Truck nicht hört, sondern eben auch, warum starrt ihn dieses Mädchen im Auto da so an und warum wirft die ihr Kuscheltier nochmal auf die Straße? Das sind ja alle so Sachen, die, ich glaube, die sollen befremden. Der Film gibt sich allerdings auch keine wirkliche Mühe, uns auch nur einen Anhaltspunkt dafür später zu liefern, warum das Mädchen sich da eben so komisch verhält zu Beginn. Wie er oft ganz merkwürdige Entscheidungen trifft und ich glaube einfach hofft, dass wir da mitgehen oder eben auch nicht, weil ich meine, manchmal sind die Reaktionen von Nicolas Cage großartig und befeuert eben von seiner sehr, sehr ausdrucksstarken Schauspielkunst, wenn ich das jetzt mal sehr, sehr wohlwollend und dann teilweise ist es fast schon underplayed, also irgendwie fast schon, also reagiert er fast mit so einer Stoik oder Genervtheit auf Dinge, die ihn unglaublich erschüttern sollten, wie zum Beispiel die Offenbarung, dass die verschwundene Roan seine Tochter ist.
Ja.
Also auf die Idee kommt er ja anscheinend bis dahin nicht mal. Also er trifft seine Verlobte wieder, er sucht ein 10-jähriges Mädchen und die Verlobte, die ihn vor 10 Jahren verlassen hat, aus ihm nicht erklärbaren Gründen, sagt, es ist übrigens seine Tochter. Und er ist so, hä? Okay, na gut. Aber es ändert für ihn nicht wirklich was an der ganzen Sache, hat man das Gefühl.
Ja, er fängt nur an, wie so ein typisch amerikanischer Fernsehdad irgendwie zu reden. Also,
Der Film ist merkwürdig. Die Vorhersehbarkeit des Ganzen, dass da eben am Ende großes Unheil droht, die lag ja auch schon im Original inne. Natürlich, ich habe das Gefühl, in meiner Erinnerung war das Original noch ein bisschen stärker so angelegt, dass wir eben bis kurz vor Schluss dachten, tatsächlich wäre das Kind dem Tode geweiht und nicht eben unser Protagonist selbst. Und das sei der größte Schocker. Wohingegen ich hier eben von Beginn an nicht nur ahnte, sondern eben sicher weiter war, dass Malice am Ende da im Wicker Man landen wird und verbrennen wird.
Ich denke, das ist tatsächlich ein Nachteil, dass man weiß, worauf es hinausläuft, aber der Film hier gibt sich weniger Mühe. Ich glaube, das Original ist alles in allem einfach ein bisschen mehr in der Tradition des Gothic Horrors. Einfach so mit so komischen Dingen wie, weiß ich, keine Ahnung, wenn Edward Woodward da aus dem Fenster guckt und da tanzen dann die Nymphen durch die Gegend und so eine Sachen. So ein Zeug, ne? Und hier die Inselbewohner sind halt von vornherein so übertrieben ablehnend und aber auch dabei so, wie sagt man das auf Deutsch? Ich will auf Non-Sequitur hinaus. Also so Dinge, die sagen einfach Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Einfach so aus dem blauen Dunst.
Ja.
Nicolas Cage, und da hast du auch völlig recht, reagiert halt bestenfalls mit einer hochgezogenen Augenbraue manchmal. Ja.
Und aber dann eben auch wieder unglaublich.
Und manchmal haut er die Barkeeperin aufs Maul.
Naja, genau. Ja. Sie haben kein Recht, mit diesem Fahrrad zu fahren. Solche Momente sind dann wieder irgendwie komplett drüber, Da gibt es eine gewisse Uneinheitlichkeit, das ist irgendwie, glaube ich, der falsche Begriff, keine klare Linie. Und ich glaube, das überrascht eben Menschen auch, wenn sie diesen Film sehen und wenn sie dann eben kritischer eingestellt sind gegenüber diesem Stoff oder ihn eben auch so bad it's good finden wollen oder einfach nur so bad finden wollen, dann reagieren sie eben auch mit haha und schneiden sich das Ganze irgendwie als GIF raus und verbraten das dann eben online. Und ich verstehe das auch irgendwoher, weil der Film gibt das schon her. Der hat schon ein gutes Dutzend dieser Momente, wo ich dachte, das ist aber wirklich eine merkwürdige Regieentscheidung oder eine merkwürdige Schauspielentscheidung, die hier getroffen wurde.
Ja.
Ich finde aber das alles in allem nicht uninteressant, ehrlich gesagt. Es gibt dem Film auch eine gewisse Würze, die er anderweitig nicht hätte, weil Ja. Er ist eben inhaltlich schon extrem nah am Originalfilm.
Korrekt.
Bis eben auf den Austausch des männlichen Personals gegen einfach ausschließlich weibliches.
Ja.
Und eben der Entscheidung zumindest auf so einer, naja, ich möchte nicht sagen subtilen, aber auf so einer zusätzlichen Deutungsebene, den Protagonisten auch als misogynes Arschloch anzulegen. Weil so kann man eben seine Figur auch deuten. Der ist ja beseelt davon. Also es ätzt ja unglaublich an, dass hier er nur mit Frauen irgendwann zu tun hat und mit den Männern der Insel nicht sprechen kann und fühlt sich eben auch in seiner Männlichkeit unglaublich klein und verletzlich und klein gemacht, möchte ich mal sagen. Also gemäß dem Margaret Atwood-Zitat hier, Männer haben Angst, dass Frauen über sie lachen und Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Und hier ist es eben genau andersrum. Mm. Er wird ständig ausgelacht und die Frauen sind die mörderischen Biester. Mm. Und insofern auch fast schon so ein der Film hat schon durchaus feministische Züge. Ich glaube nicht, dass er die so rausstellt, als dass sie für mich irgendwie das da viel rauszuholen wäre, aber ich kann das darin sehen. Aber gleichzeitig hat der Film natürlich auch die fast unlösbare Aufgabe, ihn auch irgendwie als Helden zu porträtieren, dem wir folgen, mit dem wir mitfiebern, weil der Film wäre ja gescheitert ab Minute, nicht eins, aber ab Minute 5 oder 10 oder 15, wenn wir uns entscheiden würden, dass wir seine Figur hassen und ihm nicht wünschen, dass er doch irgendwie entkommt, weil dann wäre uns sein Schicksal egal und ich glaube, das soll uns eben doch schockieren. Insofern, ich finde eben diese ganzen merkwürdigen Regieentscheidungen oder Schauspielentscheidungen reizvoll, um eigentlich das aus einem ziemlich schlichten Stoff etwas mehr rauszuholen, als die Geschichte und die Figuren hergeben.
Ja.
Um den Gedanken mal so abzuholen.
Ja. Ja, ich meine, ich finde es tatsächlich ganz interessant, dass wir ja eigentlich auch ab der ersten Minute konfrontiert werden mit einer Figur, die sich selbst auf eine sehr bestimmte Art und Weise sieht. Gerade im Umgang mit Frauen jeglichen Alters, aber er scheitert ständig dabei.
Ja.
Also er selbst scheint sich ja wirklich für den knuffigen Daddy-Typen zu halten.
Ja.
Das Mädel da im Auto, das die Puppe ständig rausschmeißt, geht ja gar nicht drauf ein. Im Übrigen alle anderen Kinder, mit denen er da zu tun hat im Laufe des Films, auch nicht.
Ja.
Die in der Schule, Rowan selber gegen Ende dann sowieso, hier die Kinder, denen er die Maske dann abreißt, den macht er ja nun wirklich offenkundig direkt Angst.
Ja.
Und so, also das heißt, also diese Ebene, die er von sich selber wahrnimmt, wird ja ihm auch ständig gebrochen. Dann hält er sich ihm offenkundig für einen Beschützertypen, aber es gelingt ihm halt nicht, überhaupt irgendjemanden zu beschützen, nicht mal sich selbst. Dann kommt er offenkundig nach 10 Jahren immer noch nicht damit klar, dass seine Verlobte ihn verlassen hat. Ich meine, ja, ich verstehe, dass das Kacke ist, aber ich meine, 10 Jahre sind 10 Jahre, ne? Also die einzige Frau, die offenkundig ein ernstzunehmendes Interesse an ihm hat, ist seine Kollegin, die sich halt um seinen psychischen Zustand Sorgen macht.
Ja.
Die scheucht er quasi weg und interessiert sich einen Scheißdreck für ihren Punkt. Also
der Umgang des Films mit überhaupt Trauma ist extrem schlicht.
Ja, genau. Ja. Aber will damit sagen, also so ein richtiges Händchen für den weiblichen Teil der Gesellschaft hat er nicht, aber er weiß es eben offenkundig nicht. Also er sieht das halt über sich selber gar nicht so. Und er denkt halt, er kommt da ja auch auf diese Insel und denkt halt, er hätte voll den Charme und wird halt, ihm läuft halt permanent auf Grund damit.
Ja. Also das ist schon wieder echt interessant, was du da beschreibst tatsächlich. Diese Verblendung auch, unter der unser Protagonist leidet, ganz offensichtlich. Der sich für was Besseres, Kompetenteres, Fähigeres, Potenteres hält, als er tatsächlich ist.
Ja.
Der auch mit so einer halben Chauffiertheit, Entrüstung und Unverständnis darauf reagiert, dass eben diese Insel von jungen, mittelalten und alten Frauen dominiert wird, beherrscht wird, reagiert, der mit komplettem Unverständnis darauf reagiert, dass eben Mädchen im Chor in der Schule schreien, Phallic Symbol, Phallic Symbol. Ich meine, das ist zwar lustig auf der einen Ebene und ich glaube, es soll auch irritieren und vielleicht auch belustigen. Ich glaube, das war durchaus auch die Intention des Autorregisseurs Neil LeBute.
Ja.
Aber es sagt eben auch unglaublich viel über Edward Malice aus, also ja. über seine Unfähigkeit, sich damit zu arrangieren, dass Menschen ein anderes Lebensideal, andere Lebensstandards,
ja.
einfach ein anderes Leben führen, als er es tut, als Provinzkopf.
Richtig. Ich fragte mich tatsächlich bei der Phallic Symbol Geschichte, fragte ich mich so ein bisschen, ist das schockierend für Amerikaner und für mich nicht, oder was war jetzt da der
Es ist der merkwürdig, weil das ist ja drin, wohingegen, also Anspielung auf weibliche Sexualität und toxische Männlichkeit ist ja noch und nöcher in diesem Film, wohingegen ja. eben so grafische Sexualität, die eben unglaublich stark präsent ist im Originalfilm.
Ja.
Man denkt nur an Britt Eklunds Tanz an der Wand, also ja, durchgeführt korrekt. Von ihrem Körperdouble, wohlgemerkt. Der Film ist ja sexuell extrem aufgeladen und das fehlt ihr eben komplett. Also die sexuelle ja. Komponente ist ja auch, also er trifft auf jede Menge attraktive Frauen, seine ja. Ex, Lili Sobieski aber auch, wobei die, ich glaube, ein bisschen jung war damals, für Nicolas Cage zumindest.
Ja,
aber da gibt er überhaupt keine sexuelle Spannung.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Ne? Also nee. Was... Ja, wie gesagt, also ich glaube, darüber könnte man sich auch dann noch stundenlang unterhalten, wenn man denn wollte. Ich finde auf jeden Fall ganz, ganz spannend, dass uns das natürlich, sagen wir mal, einen Blick auf die Figur selber bietet, bei der wir uns im Prinzip entscheiden müssen, wofür wir uns jetzt mehr interessieren. Und ja. ich glaube, ich habe mich tatsächlich auf diesen Ermittlungsaspekt dann irgendwann mehr konzentriert. Der aber auch recht unbefriedigend ist, weil ein richtig guter Polizist ist Edward Malice ja nun auch nicht.
Nein, nicht.
Und die Hälfte der Sachen, die er da mitbekommt, können wir gar nicht für bare Münze halten, weil wir wissen, dass er zu Halluzinationen neigt.
Na, ja.
Also das ist eben wirklich ganz, ganz viel von diesen Dingen, die er halt, so, die Kamera einfängt, können wir eben einfach nicht glauben. Erst wenn halt jemand anders noch mit dabei ist, wie zum Beispiel was ich, die verbrannte Puppe oder sowas, da habe ich immer auch erst gedacht, irgendwie, das ist doch, das bildet er sich doch ein, wegen der Puppe des Mädels aus dem Auto am Anfang.
Ja,
und
richtig,
so. Ne? Und aber wenn er die Puppe dann, was ja auch so ein Meme ist, aber wenn er die Puppe dann Willow halt ins Gesicht hält, wissen wir, ah, okay, offenkundig ist die doch echt. Aber bis dahin konnte ich mir nicht sicher sein. Und so. Und
ja, 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 ja.
Ich finde natürlich durchaus interessant, dass Labute, die weibliche Belegschaft von Summer's Isle enigmatisch macht und zumindest Nicolas Cages Figur gegenüber unsympathisch, aber dass er letztlich er hält den Zeigefinger dann nicht so in die Richtung.
Ja.
Wenn sie nicht Leute verbrennen würden im Wicker Man am Ende, hätte er, glaube ich, weniger Problem mit der Art, wie die Leute dort leben.
Das ist sehr schön gesagt, ja.
Also ja. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass er irgendwie hier Mormone ist. Aber das eben, sagen wir mal, ich glaube, sein grundlegendes Verständnis für, sagen wir mal, in sich geschlossene religiöse Gesellschaften etwas anders angepackt wird als noch in Schottland in den 70ern.
Ja, tatsächlich. Da sind eine Menge Ideen drin, auch Momente irgendwie abseits der offensichtlich lustigen oder amüsanten, ob freiwillig oder nicht, Szenen, die ich sehr gelungen finde. Ich finde die tatsächlich als Stück Folk-Horror, was er eben auch sein soll. Oder Daylight-Horror spricht man ja auch dieser Tage häufig von, mit so Blick auf Stoffe wie Midsommar oder so, was in den letzten Jahren rauskam. Nicht so wahnsinnig gut gelungen. Ich glaube, da hätte man mehr rausholen können. Und das meine ich jetzt nicht mit Verweis auf die Tatsache, dass wir eben das Ende des Films kennen, weil
ja.
A, ist der Film zum einen sehr offensichtlich macht und B, es eben ein Remake ist eines sehr bekannten Originalstoffs.
Genau. Ja.
Ich glaube, da hätte man einfach ein bisschen abgründigere Stimmung reinbringen können.
Ja.
Ich finde, der Film kapituliert. Also ich weiß nicht, ob das, vielleicht macht das auch bewusst. Also dadurch, dass er eben auch Malice, ich möchte sagen, noch stärker als Sergeant Howie im Original, als sehr inkompetenten, also unfähigen Ermittler zeigt,
ja.
Nimmt er dem Film eben auch die Möglichkeit, sowas wie Spannung zu entwickeln, weil er ist unglaublich schnell gereizt, unglaublich schnell genervt und er geht auf vieles mit Unverständnis. Er versucht auch gar nicht den Menschen auf der Insel, den Frauen Honig um den Bart zu schmieren, sondern macht erstmal eine Biene tot
ja.
am ersten Abend da in der Bar Mit dem Verweis, ich bin allergisch auf Bienen. Ja. Was auch der Film niemals so richtig ausspielt, außer eben diese Unrated-Fassung, wo aber die Bienenstiche keine große Konsequenz für ihn haben. Denn ich meine, vorher wurden ihm beide Beine gebrochen und so, oder so hätte er nicht hinkommen können.
Naja,
also,
immerhin gibt's, also die Szene empfand ich durchaus auch als verhältnismäßig spannend, wenn er eben dadurch diese ganzen Bienenstöcke rennt. Und du weißt, ich hab ein Problem mit Wespen. Also
wir waren ja schon mal ein paar Mal im Biergarten.
Richtig, ja, genau. Von daher konnte ich das, glaube ich, ganz gut nachvollziehen, dass er dann eben seinen Epi-Stick da nicht einsetzen kann, um dann bei Alan Burstyn halt aufzuwachen. Das spielt der Film ja durchaus, also wenn er es nicht ausspielt, dann aber zumindest weiter, sodass dann eben, sagen wir mal, in der Unrated-Fassung der Punkt, dass sie eben ihm dann auch noch einen Bienenstock auf den Kopf setzen, auch noch mal eine weitere Komponente hat, zumal halt ja klar gemacht wird, dass eben Summer's Isle eben offenkundig vor allem von der Bienenindustrie halt lebt. So. Ja.
Die Drohne also, muss sterben, die Drohne muss sterben.
Genau, also ich meine, im Original ist es ja, glaube ich, eher so, dass es, da geht es ja mehr so um Kreuzungen von Früchten und sowas. Ja, genau, Gemüse, Krimskrams. Und hier sind es halt vor allem die Bienen. Okay, ich glaube, das ist geschenkt, alles in allem. Tatsächlich in der Kinofassung hat das dann keinen weiteren Wert, außer dass eben dadurch, dass er eben von diesen Bienen zerstochen wird und kurz vorm Abnippeln ist, er eben dadurch dann eben überhaupt auf die Hohepriesterin halt da treffen kann.
Ja.
Also ist das, also wenn das, also natürlich kannte ich halt, nicht die Bienen. Deswegen hatte ich mich die ganze Zeit gefragt, wie kommen sie denn dahin? Dass das dann später nicht kam, fand ich fast schon ein bisschen enttäuschend. Aber sagen wir mal, wenn so ohne dieses Meme im Hinterkopf, würde ich im Nachgang denken, das ist aber doch so ein bisschen übers Knie gebrochen.
Ja.
Einmal kurz zu erwähnen, dass er allergisch ist und dass er nur dadurch dann eben auf die Chefin trifft, ist vielleicht ein bisschen kurz gefasst.
Es ist für mich exemplarisch dafür, dass die kreativen Köpfe hinter diesem Stoff, allem voran eben Neil Butt, irgendwas vermitteln wollten, was sie in meinen Augen nicht hundertprozentig gut vermittelt haben. Da sind offensichtlich Ideen hinter, die sie nicht richtig gut auf Zelluloid oder auf digital bannen konnten. Und also dieser Moment in der Unrated-Fassung, dass man sich eben entschließt, den Film quasi nochmal dann später für als Home-Video-Fassung rauszubringen. Und als einzigen Unterschied, wenn man eben die Möglichkeit hat, dann doch nochmal irgendwie was dran zu ändern und so ein bisschen Feintuning zu betreiben und vielleicht auch einfach nochmal so ein paar Character-Beats vielleicht auch ein bisschen vielleicht ausführlicher zu erzählen. Nein, das Einzige, was sie tun, ist wirklich sagen, okay, wir nehmen den Epilog raus und packen diese 90-sekündige Bienenszene rein, die nicht wirklich maßgeblich irgendwas zur Dramaturgie des Films beiträgt. Wieder eine der vielfältigen, für mich nicht nachvollziehbaren Regieentscheidungen, den dieser Film bevölkert und beseelt ist. Wiederum möchte ich sagen, ich finde das alles nicht so schlimm. The Wicker Man ist kein schlechter Film. Ich finde das teilweise durchaus amüsant und es erfüllt mich mit großem Vergnügen, auch Szenen zu betrachten, von denen ich bedenke, was zum Teufel? Aber es ist eben, es ist nicht der Scheißfilm, zu dem er hochgeredet oder hochgejazzt wurde in den letzten knapp 20 Jahren, aber er ist jetzt auch mitnichten ein Film, für den ich irgendwie irgendeine Form der Fürsprache halten will, im Sinne von so ein missverstandenes, verkanntes Meisterwerk, ihr habt alle keine Ahnung. Der Film ist eben das, was er ist. Ich glaube, er scheitert schon in vielen Punkten, aber ich finde ihn nie uninteressant.
Es ist auch im Übrigen echt dramatisch und auch durchaus, naja, spannend, weiß ich nicht, aber es ist zumindest einigermaßen schrecklich mit anzusehen, wie eben die offenkundig gebrochenen Beine von Nicolas Cage dann da angebunden werden und der Kopf über da hochgezogen wird und er versucht dann noch aus dem Gerüst da irgendwie seine Tochter noch irgendwie dazu zu bringen, eben nicht die Holzfigur anzuzünden und so. Das hat schon eine ganze Menge und es brennt eben auch und auch das ist schlimm genug. Aber erstens, der Kopf fällt viel zu schnell runter. Und selbst wenn sie es noch ein bisschen ausgedehnt hätten, da hätte der Film eigentlich zu Ende sein müssen.
Ich war auch ein bisschen enttäuscht von dem Mangel an Konsequenz oder Härte des Endes, das mich wirklich relativ wenig berührt hat. Und ich glaube, man hätte es, so wie du es beschreibst, durchaus besser machen können. Da sind wir wieder bei dem Film, den es sich gibt, über den wir gerne reden. Aber ich meine, oder man hätte alternativ zum Beispiel nochmal die Tochter, also Rowan, einfach kenntlich machen lassen sollen, dass sie weiß, dass es sich um ihren Vater handelt. So irgendwie einfach nur Goodbye,
ja,
Dad,
oder irgendwie
sowas. Also stattdessen müssen wir jetzt davon ausgehen, das Kind weiß gar nicht, wen es da umbringt oder opfert.
Ja.
Da fehlt der Film tatsächlich so ein bisschen Härte. Also ich glaube, ich war euphorischer als du bezüglich des alten Wickermans, aber ich halte ihn jetzt auch nicht für das Beste seit geschnitten Brot. Er hat seine Schwächen und einfach auch so tonale Dinge, die nicht komplett meinen Vorlieben, filmischen Vorlieben entsprechen. Aber ich fand das Ende immer sehr, sehr packend und hochgradig unangenehm. Also wirklich, wirklich unangenehm. Also ja, ein Film, dessen Credits ich bestaune und mir denke, uff, jetzt brauche ich erstmal ein Schnappes.
Ja. Ganz
aber
genau
das
richtig.
Nach The Wicker Man dachte ich mir, ja, vielleicht dachte sich das auch Neil Abute, zumindest für die Kinofassung, hat gesagt, okay, machen wir noch einen Epilog dran mit James Franco und John, Jim, Jason, Ritter?
James,
Entschuldigung. Glaube
ich, James Ritter, oder?
Ja, ich würde schon richtig sein. Nicht Justin, das war der aus Freibeuter des Todes.
Genau. Korrekt. Jason Ritter. Meine Güte.
Jetzt haben wir sie alle durch.
Ja.
Außer Jimbo.
So. Gute Nacht, Jim Bob.
Ja, ich hätte gerne mehr von Frances Conroy gesehen. Ich hätte auch gerne mehr von Ellen Burstyn gesehen, einfach weil ich sie sehr mag. Ich fand es ein bisschen schade, dass sie erst nach einer guten Stunde hier auftritt. Aber ich meine, klar, es soll ihre enigmatische Figur unterstreichen.
Ja.
Sei es drum. Ich weiß schon, was sie damit wollten. So war sie für mich ein bisschen zu wenig bedrohlich, weil zu wenig präsent. Aber meine Güte.
Interessanterweise bedrohlich fand ich sie eigentlich fast gar nicht.
Nee,
ich fand sie ein bisschen klugscheißerisch und nicht enigmatisch genug, ehrlicherweise.
Ja,
und
richtig, absolut.
Ja, keine Ahnung.
Das Enigmatische muss Lily Sobieski erledigen, bevor sie einen Tritt in die Fresse bekommt von Nicolas Cage im Bärenkostüm.
Ja, zu dem Zeitpunkt hat er, glaube ich, kein Bärenkostüm an.
Nee, hat er nicht. Nee, aber die Szene ist schon...
Die ist hart.
Es ist ein Moment.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist eine Szene.
Ja, in der Tat. Aber wie gesagt, ich unterschreibe das alles, was du da gerade gesagt hast. Ich denke auch, dass der Film es nicht verdient hat, in dem Sinne verhohnepiepelt zu werden, ohne Kontext. Ich bin eigentlich ganz happy, ihn jetzt auch mal gesehen zu haben, aber muss jetzt auch nicht mehr sein.
Dem wiederum würde ich nichts hinzufügen wollen.
Cool.
Nächste Woche gibt es eine Bonusfolge und wir setzen thematisch die Bonusfolge des letzten Monats, unsere August-Bonusfolge, fort mit einem zweiten Teil. Und sag mal bitte, Daniel, welcher das ist.
Wir machen den zweiten Teil von Quentin Tarantinos Kill Bill.
Yes.
Ganz kurz und knapp.
Ja. Fragezeichen. Wir werden sehen. Danke an alle Menschen, die uns unterstützen. Falls ihr es noch nicht tut, seid gerne dabei. Dann könnt ihr auch Kill Bill Bonus Folge Nummer 2 hören und noch gut 80 weitere Bonusfolgen mehr. Und dir vielen lieben Dank für den schönen Abend.
Ich danke dir auch und ich hoffe, dass wir keine Bienen treffen. Ja.
Alright, bye-bye.
Bis dann.
Freibeuter des Todes. Der Super-Thriller vom Autor des Weißen Hai und das Riff.
Findet den Menard-Mann. Erstecht ihn. Ah!
SOS! SOS! Ihr glaubt mir ja doch nicht, was hier los ist.
Die grauenerregendste Sache der Weltmeere sind die Freibeuter des Todes.